Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört InsertMoin auf InsertMoin.de. Ich bin der Micha. Heute Morgen habe ich zwei wunderbare Gäste am Start, und zwar den guten Kuro. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, du bist ja schon öfter bei InsertMoin gewesen, deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz einleiten, dass du von Gamesfeld kommst und dort lustige tägliche Videos machst, immer noch?
Ich bin ja leitender Redakteur. Also eigentlich schreibe ich. Und wenn halt, ja, und ich mache auch Videos. Also ich mache beides. Ich mache eigentlich alles.
Du scheuchst alle rum.
Auch.
Du lässt Videos machen. Das ist ein Unterschied.
Ja, ich bin ja eher so auf Textseite aktiv.
Ach so, okay, du lässt
Texte. Also da bin ich in Leitung.
Du lässt Texte machen, du gibst Anweisungen. Genau. Stehst auf dem Schreibtisch, erhobenen Hauptes und sagst, schreib.
Nee, dafür habe ich ein paar Nerfguns. Okay. Aber ich bin ja auch eigentlich nur der verlängerte Arm von Michael Zeiss, der ist ja der Chefredakteur.
Okay, sehr cool.
Und dann ist alles kompliziert.
Und dann haben wir heute Morgen noch den Rainer am Start. Guten Morgen.
Guten Morgen aus Wien.
Guten Morgen aus Wien. Oh, das ist auch schon direkt der erste Hinweis. Du kommst von Standard.at und von Videogame Tourism.
Und FM4 natürlich auch.
Genau, und ein bisschen Radio ist auch mit dabei. Und du bist im Prinzip bei der Wiener Spielkultur auch immer, also der Name taucht ja immer wieder mal auf.
Ja, ich bin auch immer recht frech. Also man behauptet ja, ich suche Streit, aber es ist eigentlich nicht so.
Aber du gehst auch öfter ins Subotron und so.
Seltener als ich sollte, echt? Aber hin und wieder doch.
Was ist da los?
Da wird der Junge aber nicht erfreut sein. Ich habe ein kleines Kind. Ich habe jetzt die beste Ausrede seit fast 3 Jahren. Also jetzt bin ich eigentlich aus dem Schneider.
Das ist der Freizeitkiller überhaupt. Eine der schönsten Sachen auf der Welt, die aber auch gleichzeitig sehr viel von der Spielzeit wegnimmt.
Ja, das ist der Vorteil jetzt. Dadurch, dass ich das ja auch beruflich mache, kann ich immer sagen, ich muss leider noch arbeiten, und das geht dann eigentlich ganz okay.
Ich muss leider noch arbeiten. Und genau. Ich hoffe, du hast sehr viel Arbeit in dieses Spiel reingeschickt und über das wir heute reden. Und zwar geht es heute um nichts anderes als das sagenumwobene, fantastische, supergeile Dark Souls 3. Ein Spiel, das immer wieder angefragt wurde auf Twitter, ein Spiel, das in den Kommentaren immer wieder auftaucht, wann redet ihr über Dark Souls 3, wann redet ihr über Dark Souls 3, wann redet ihr über Dark Souls 3? Und jetzt haben wir, Daniel und ich, über Zombie gesprochen, und das hat ja so ein paar ähnliche Strukturen, und da gab es jetzt kein Zurück. Ich habe gedacht, okay, du hast das Spiel zwar noch nicht zu 100% durchgespielt, ich bin jetzt gerade mittendrin beim Spielen, aber ich habe euch beide dazu geholt, weil ihr habt es schon teilweise mehrfach gespielt, und endlich reden wir über Dark Souls 3. Das ist tatsächlich der letzte Teil der Dark Souls Reihe, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Vermutlich.
Ja. Finde ich gut. Nein, finde ich wirklich gut, weil Dark Souls 3 jetzt From Software halt die Serie einfach schließt zu einem Zeitpunkt oder zu einem Punkt, wo das nicht mehr besser werden kann. Mhm. Meine bescheidene Meinung. Und ich habe jetzt eigentlich so mit jedem weiteren Teil Angst, enttäuscht zu werden. Deswegen lebe ich auch noch in Sorge, und ich hoffe mir, dass kein Bloodborne 2 kommt, weil das könnte sehr, sehr schlimm werden. Also wahrscheinlich nicht, weil From Software mich bis jetzt sehr, sehr selten enttäuscht hat. Aber ich meine, ich habe mir jetzt das Bloodborne-Logo auf den Unterarm tätowiert.
Echt?
Und wenn jetzt Bloodborne 2 halt angekündigt wird, und das wird richtig scheiße,
dann stehst du da und musst es weglasern lassen.
Ja.
Glaube ich nicht, dass das scheiße werden würde, allerdings. Also ich hätte da schon großes Vertrauen, sagen wir mal so. Ich glaube es auch nicht unbedingt, dass es so weitergeht, aber ich würde da eigentlich eher mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Ja, vielleicht wäre ich ein innerlich zerrissenes Kind, teils aus Freude, aber teils auch aus pure Angst.
Ja.
So bin ich einfach zufrieden. Dark Souls 3. Das ist das Ende, und das ist ein schönes Ende.
Rainer, du bist jetzt aber auch erst, also Kuro, du kennst es schon seit Teil 1, ne? Und bei
Demon's Souls.
Aus den
USA importiert.
Ey, ich auch übrigens, nur so als kleine Randinformation, Insider. Aber die Rainer, du bist jetzt relativ frisch da reingekommen in die Serie, oder?
Das täuscht ein bisschen, weil ich bin natürlich auch bereits mit Demon's Souls auf das Ganze aufmerksam geworden, habe mir tatsächlich Demon's Souls besorgt, habe mir so ungefähr 2 Stunden angeschaut und habe dann gedacht, okay, nein, leider nichts für mich. Bei Dark Souls war es genau dasselbe. Und ich war immer total deprimiert eigentlich, weil ich mir gedacht, es schaut cool aus, alles, was darüber geschrieben wird, fasziniert mich total. Dark Souls 2, versuchen wir es bei Dark Souls 2 wieder, ja, ebenfalls wieder abgeprallt. Und es war bei Bloodborne wieder das Gleiche. Ich habe mir gedacht, okay, diesmal schaue ich mir es an. Und bei Bloodborne hat es tatsächlich funktioniert. trainiert. Ich habe die ersten zwei Bosse im ersten Anlauf geschafft, wahrscheinlich, weil ich schon mit so einem richtigen Fatalismus herangegangen bin und mir gedacht habe, okay, wird wieder so sein wie immer. Ich spiele da 1,5 Stunden und dann ist wieder alles ganz furchtbar deprimierend. Aber es hat mich dann reingezogen und ich habe daraufhin nicht nur Bloodborne durchgespielt, sondern auch Dark Souls endlich durchgespielt, nach nur 5 Jahren auf meiner Festplatte. Demon's Souls steht mir noch bevor. Dark Souls 2 bin ich ebenfalls bei den letzten 90% irgendwo und natürlich Dark Souls 3 auch durchgespielt. Das heißt, ich bin spät bekehrt, ein Konvertit, das sind die Schlimmsten bekanntlich.
Ja, aber so ist es einfach bei der Souls-Serie, ne? Wenn man da einmal Blut geleckt hat, wenn man einmal so eine Hürde überschritten hat, wenn man einmal so sozusagen mit beiden Füßen drinsteht, dann ist das ein Sumpf, aus dem man einfach nicht mehr rauskommt. Und bei mir hat es auch gedauert am Anfang. Ich habe gedacht, was ist das? Das ist viel zu schwer und es ist viel zu komisch zu steuern. Also bei Demon's Souls habe ich das damals gedacht, weil da war das so, dass in den Foren dieses Ding, dass Demon's Souls so als Geheimtipp kam, hier ist dieses neue Spiel von From Software, die machen ja eigentlich nur Armored Core und so und haben jetzt ein neues Game gemacht und das ist voll geil. Und dann habe ich einfach aus Neugier dieses Spiel bestellt und auch war die erste Session völlig ernüchtert, weil ich dachte, was ist das für ein Scheiß? Aber dann nochmal probiert, nochmal rein und dann irgendwann macht's so und dann gibt's einfach kein Zurück. Und ich jetzt muss ich direkt mit der Einstiegsfrage anfangen. Viele Leute sagen, dass Dark Souls 3 der einsteigerfreundlichste, / einfachste Teil von allen ist. Was meint ihr denn dazu?
Ob es der einsteigerfreundlichste, ja. Vielleicht, ich meine, das ist auch so. Wenn man jetzt schon mal in der Vergangenheit Dark Souls gespielt hat und oder Demon's Souls oder Bloodborne, dann hast du ja einfach einen ganz anderen Kenntnisstand und hast einfach schon ein paar Dinge gelernt. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass Dark Souls 3 der leichteste Teil ist, aber es ist vielleicht auch einfach aufgrund der Optik und der visuellen Präsentation auf jeden Fall der verlockendste Teil. Also ich kenne das auf jeden Fall aus der Redaktion von Felix, den ich jetzt endlich bekehren konnte, der halt jetzt auch immer an Dark Souls beziehungsweise Bloodborne abgeprallt ist. Aber ihn hat es dann halt einfach über die Optik gelockt. Also er ist halt auch ein Mensch, der sehr viel Wert auf Optik legt. Und dann kam es aber auch dann so nach einer Zeit so, ey, das spielt sich auch einfach total gut. Und es macht ja auch Spaß. Und klar, er hat eine relativ niedrige Frustlevel, aber er konnte sich durchbeißen bis jetzt.
Wie ist das für dich gewesen, Rainer, als jemand, der jetzt mit Bloodborne sozusagen da reingekommen ist?
Also ich habe ja vor Dark Souls 3 eben nicht nur Bloodborne durchgespielt, sondern habe noch viele, viele Stunden in Dark Souls 2 und auch in Dark Souls noch reingesteckt. Mhm. Ich finde schon, dass eigentlich Dark Souls 3 tatsächlich das einsteigerfreundlichste ist und zwar aufgrund von einigen Designentscheidungen ganz am Anfang. Also bei Bloodborne war ja für viele tatsächlich beim Cleric Beast Schluss. Also tatsächlich der erste große Gegner, nachdem man das erste Mal überhaupt leveln darf. Das fällt ja diesmal eigentlich fast weg. Natürlich muss man den ersten Endgegner besiegen. Allerdings direkt vor ihm ist ein Bonfire, also wunderbares Lagerfeuerchen direkt vor dem Gegner. Das macht schon einmal wahrscheinlich für die ersten Einsteiger ziemlich freundlicher als vorher. Bei Bloodborne musste man wirklich relativ weit herumlaufen, bevor man wieder vor dieser Prüfung stand. Und auch später habe ich gefunden, dass eigentlich das, was viele auch abschreckt, sind ja die langen Wege zu diesen Endgegnern, an denen man dann oft scheitert. Ich habe gefunden, dass es diesmal mehr als in den anderen Teilen gelungen ist, diese Wege abkürzbar zu machen. Das ist vorher auch gegangen, aber diesmal war es für mich zumindest irgendwie offensichtlicher, wie man das schafft. Vielleicht habe ich es auch irgendwie schon besser gewusst, keine Ahnung, dass es geht, abzukürzen und an Gegnern vorbeizulaufen. Aber ich finde schon, dass auch viel mehr Lagerfeuer oder strategisch günstigere Lagerfeuer zu finden waren. Das heißt, ich würde sagen, dass, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wahrscheinlich das von, aus dieser Warte betrachtet wahrscheinlich das spielerfreundlichste Spiel ist.
Ja, meiner Meinung nach. Ich hab die Frage auch bewusst jetzt an den Anfang gestellt, bevor wir jetzt überhaupt inhaltlich drauf eingehen, weil es gibt ja echt eine Menge zu Dark Souls 3 zu sagen. Aber die viele Leute sind ja mega abgeschreckt durch diesen Schwierigkeitsgrad. Man hört halt immer, Dark Souls ist so krass schwer und ja, viele wollen ja lieber Spiele spielen, die halt einfach so ein bisschen runtergehen wie Butter. Und deswegen, wer wirklich Bock mal hat, da reinzuschnuppern oder generell mal in Kontakt mit dieser Serie zu geraten und sich vielleicht auch von diesem Fieber anstecken zu lassen, es ist nicht verkehrt, mit dem dritten anzufangen. Man musste auch die anderen von der Story her überhaupt gar nicht kennen. Also es ist so, es funktioniert auch für sich. Es ist natürlich schön, wenn man die Vorgeschichten und sowas alles kennt, aber das ist sowieso alles so kryptisch erzählt. Darüber reden wir bestimmt gleich noch. dass du auch wunderbar mit dem dritten Teil einsteigen kannst. Und der ist halt in vielerlei Hinsicht auch einfach am saubersten. Der ist am technisch natürlich am saubersten, dadurch, dass der auf der neuen Konsolengeneration ist, aber er macht auch so viele Kleinigkeiten, die die wenigen Fruststellen, die es vielleicht in den vorherigen Teilen gab, so wenige Ungereimtheiten, die werden halt hier wirklich total glatt gebügelt. So. Und ich habe auch beim Spielen gedacht, so, oh, das ist so vom Levelflow, wie die Level miteinander verbunden sind und auch die Art und Weise, wie das Handling funktioniert. Da haben sie auch ganz viel von Bloodborne auch gelernt. Das ist auch wirklich alles in Dark Souls reingeflossen. Ich finde, das ist so, also Kuro, du hast gesagt, die stehen hier an so einer Stelle, wo sie perfekt aufhören können. Und es stimmt auch, das ist einfach, besser geht's kaum. Also von der Steuerung und vom Handling und von der ganzen Machart. Und wenn man einsteigen kann, dann wunderbar auch mit dem dritten Teil. Und also wenn einen das packt, dann geht man ja automatisch auch zurück. Wahrscheinlich und spielt die älteren Teile. Insofern, also für die Leute, die das interessiert, würde ich sagen, ist es ein guter Einstiegspunkt.
Ja, wobei, ich würde fast gar nicht sagen, dass das unbedingt leichter ist als die anderen Teile. Es ist halt auf eine andere Art und Weise schwer. Weil es auch in Dark Souls 3, du bist halt gerade an einer Stelle, wo es halt schon sehr unangenehm ist zu spielen.
Ja.
Nicht unbedingt von, weil die Gegner so stark sind oder weil sie dich, weil die Gegner so eine große Bedrohung sind, sondern weil die Spielumgebung einfach sehr, sehr tückisch ist. Und
Das ist halt so das Stichwort für die, die spielen, Sumpf, Alter. Also.
Es ist halt so das Schlimmste aus beiden Welten im Prinzip.
Genau. Ne?
Wasser, das giftig ist.
aber und Basilisken.
Ach Gott. Genau. Ja, und, aber ich dachte mir auch so beim Spielen, so stellenweise, ich meine, ich kam ganz gut durch. Die Credits liefen bei mir nach 35 Stunden relativ schnell. Ich habe da noch 15 reingebuttert für optionale Gebiete und so. Aber ich dachte mir stellenweise so, oha, ich bin jetzt an einer Stelle, aufgrund der Gegnerplatzierung oder was zu tun ist oder in welcher Umgebung ich mich befinde, das ist schon ziemlich knackig. Und da dachte ich auch so, boah, das ist aber stellenweise schwerer als Dinge, die ich in Dark Souls oder Dark Souls 2 erlebt habe. Also, ja, es ist so eine Waage. weil die Bosse zum Beispiel, die fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schwer. Mhm. Die waren cool, aber nicht schwer. Es ist komisch. Also für einen Dark Souls-Experten oder für jemanden, der Dark Souls schon ausgiebig gespielt hat, ist der dritte Teil so eine Mischung aus, das geht aber und huiuiui, was passiert denn hier gerade? Für Einsteiger, ja, ich glaube, das ist trotzdem immer noch schwer. Also es ist immer noch ein schweres Spiel, aber From Software versperrt sich nicht mehr vollends, glaube ich.
Die
machen es immer noch ganz gut.
Die Bosskämpfe, das ist ein gutes Stichwort. Ich fand, das, was ich bisher gesehen habe, ist eigentlich auch ganz cool gemischt. Also man hat ein paar Bosskämpfe, die man aus den vorherigen Teilen kennt, so von der Struktur. Also die Kreaturen sehen wie immer fantastisch aus, sind super bizarr, extrem geil. Also das Art-Design kriegt gleich noch eine extra Sektion. Aber die Bewegungsmuster sind teilweise, man kennt das schon so ein bisschen aus den vorherigen Teilen. Aber es gibt auch Bosskämpfe, wo sie genau mit dieser Erwartung brechen. Also was Dark Souls ja generell sehr gut kann, die Erwartungen brechen und den Spieler so an der Nase herumführen. Da passieren dann plötzlich Sachen, so zum Beispiel so Phasenwechsel in den Bosskämpfen, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast. Und das ist in den dritten Teil wieder sehr cool. Ich fand zum Beispiel bei Dark Souls 2 fand ich die Bosse ziemlich blöd. Ich fand, das war so die größte Schwäche eigentlich an dem zweiten Teil. Und jetzt hier im dritten hauen sie da einfach wieder richtig geile Sachen raus. Das sind richtige Highlights, finde ich.
Ja, also es ist ja auch so, dass es im Vergleich zu den anderen beiden Teilen, glaube ich, die wenigsten Bosse sind, sogar tatsächlich. Aber das ist auch wieder ein bisschen gemogelt, denn du triffst auf ein paar Gegner im Spiel. Die sind alle sehr, sehr gut versteckt. Aber das wären in den vorherigen Teilen Bossgegner gewesen. Es gibt halt tatsächlich auch 1:1 Gegnertypen, die Bosse in den ersten oder im zweiten Teil waren. Das ist dann halt für die halt die ersten beiden Teile gespielt haben, so, ah, schau mal einer an. Süß. Und dann wirst du halt komplett weggeklatscht. Oder weg oder gepackt und von der Brücke geworfen. Alles schon erlebt. Aber ja, es gibt halt ein paar Gimmick-Boss-Kämpfe, ne, die halt komplett anders sind, wo du halt komplett anders vorgehen musst. Aber ich fand sie alle cool vom Aufbau und wie sie designt sind. Von der Musik, also der Soundtrack in Dark Souls 3 ist ja komplett absurd gut.
Ja.
Aber ich fand sie fand sie nicht schwer, außer halt 1-2.
Zum Thema Schwierigkeit möchte ich noch was anmerken. Mhm. Ich habe mir ja überall unbeliebt gemacht bei jenen, die also ebenfalls abgeprallt sind von Dark Souls, weil ich ja immer wieder darauf beharre, dass ja Dark Souls, dass die Spiele ja alle nicht in dem Sinn tatsächlich schwierig sind eigentlich. Mhm. Damit macht man sich leicht unbeliebt bei allen, die eben da daran vollkommen zur Verzweiflung getrieben wurden. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ich finde Super Hexagon ist sehr schwer, zum Beispiel, um ein schweres Spiel zu nennen. Bei Dark Souls ist es wirklich einfach notwendig, die ganze Zeit extrem vorsichtig und geistesgegenwärtig sein. Und wenn man das ist und die Geduld mitbringt, das ist das Nächste, dann muss man überhaupt kein Lead-Skilled-Player sein, um das tatsächlich durchzustehen bis zum Schluss. Tja, es ist eine komische Art von Schwierigkeitsgrad in dem Sinn, weil es ist jetzt nicht Bullet-Hell-Schwierigkeitsgrad. Es gibt natürlich schwierige Kämpfe, aber eben dieses Etikett schwierig. Ich finde, das ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass vom amerikanischen Marketing da dieses Prepare to Die irgendwie dem Spiel so aufgedrückt wurde, auf Dark Souls. Weil eigentlich, ich glaube, auch der Macher Hidetaka Miyazaki gar nicht da eigentlich hin wollte, jetzt das Super-Lead-schwerste Spiel zu machen, sondern eben ein Spiel, in dem man tatsächlich sehr achtsam sein muss. Und das ist gelungen in allen Teilen. Also wenn man vorsichtig ist, braucht man absolut nicht der Joypad-Akrobat sein, möchte ich mal hinzufügen, für alle, die da auf dem Zaun sitzen und nicht wissen, ob sie es machen sollen. Man muss nicht der beste Spieler der Welt sein, um bis zum Schluss zu kommen. Es schadet nichts, wenn man weiß, wo oben und unten ist beim Joypad. Aber grundsätzlich, wenn man einfach aufpasst und nicht blindlings drauf rennt und keinen Blödsinn macht, ja, tja, das ist schon schwierig genug, dann ist es eigentlich tatsächlich managebar. Im dritten Teil finde ich noch mehr als bei den anderen eigentlich.
Das ist aber auch halt einfach eine mega Stärke auch von der Serie, finde ich. Eine Eigenschaft, die ich auch wirklich daran liebe. Das klingt jetzt komisch, aber für mich, ich ziehe da durchaus einen Vergleich zu sehr guten Survival-Horror-Spielen. Für mich fühlt sich das teilweise auch wirklich so an. Es ist alles machbar. Du musst halt einfach nur sehr gut auf deine Umgebung achten. Du hast ständig dieses Gefühl von Gefahr. Das ist ja wirklich so eine total grausige Welt, wo dich alles um dich herum töten kann, wo alles irgendwie gefährlich ist. Du hast immer so dieses Gefühl von, jeder Schritt könnte irgendwie der letzte sein. Und man erwischt sich auch immer dabei. Manchmal kommt man so in so eine Phase, wo man vielleicht ein bisschen unvorsichtig ist und zack, kriegst du sofort eins aufs Maul und hast daraus gelernt. Also du hast immer so diese Anspannung bei dieser ganzen Welt. Und aber trotzdem ist es machbar, wenn man die Strukturen durchschaut. Und was man wirklich braucht bei diesem Spiel, ist Geduld. Also man muss wirklich Geduld haben, man muss sich die man muss lernen, wie funktionieren die Gegner, wie greifen sie mich an. Sie haben nämlich, also auch wenn es viele mannigfaltige Arten von Strategien gibt, sie haben aber auf jeden Fall immer eine Taktik, die du erlernen kannst, die du durchschauen kannst. So. Das Coole ist, dass Dark Souls das dann immer noch so noch mit deiner Erwartung spielt. Also es gibt manchmal so Videospielkonventionen, wo du an der Nase herumgeführt wirst und die Gegner machen etwas, was du jetzt nicht aus anderen Spielen kennst oder auch teilweise gar nicht aus den anderen Souls-Spielen kennst, sondern sie machen was komplett anderes. Aber das ist halt eben der Reiz. Also da fühlt sich wirklich jeder Meter auch an wie ein Erfolg. Also man spielt nicht so und ja, toll, Level 1, 2, 3 oder Gebiet 1, 2, 3 freigeschaltet, so, sondern du freust dich über jedes Lagerfeuer, das du aufschlagen kannst und du freust dich über jede kleine Errungenschaft. Und das ist wirklich so, das ist wirklich die große Stärke. Und weil das Ganze ja mit so einer zusammenhängenden, kohärenten Welt dann auch erzählt wird, macht das Ganze irgendwie auch Sinn. Man hat so gleichzeitig diesen Reisecharakter in dem Spiel irgendwie drin und jede Ecke, die neu ist, jede Ecke, die erforscht wird, fühlt sich dann auch wirklich an wie so eine richtige Errungenschaft, wie so ein kleiner Gewinn. Und das hat man die ganze Zeit eigentlich bei den Souls-Spielen. Und bei Dark Souls 3 auch wieder. Also viel besser sogar noch als bei Dark Souls 2. Da war das auch nicht so gut gelöst mit diesen etwas schlauchigen Lineal-Leveln. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber im dritten ist es wieder total fantastisch, fand ich.
Ja, ich glaube auch einfach, dass ich meine, du hast es ja schon fast so gesagt, Dark Souls oder die Spiele generell, das ist halt so etwas, das ist wie, wenn man ein Steak essen möchte, ne? Da kriegst du einen Teller, du siehst einfach diesen riesen Batzen Fleisch und denkst dir so, okay, ich werde jetzt dieses Steak essen. Und dann konzentriert sich alles auf deine Hände, auf Messer, Gabel und du isst dieses Steak. Das ist nicht einfach mal so, oh, ich esse jetzt mal eben den Steak. Auch bei Dark Souls, Wenn du sagst, okay, ich werde jetzt heute Dark Souls spielen, dann kannst du nicht mal eben Dark Souls spielen. Nebenbei läuft noch irgendwie vielleicht eine Serie auf Netflix. Du musst halt tatsächlich einfach auch konzentriert sein. Mhm. Und dann merkst du auch so einfach auch die Anspannung. Und immer wenn ich irgendwie Dark Souls gespielt habe, so eine längere Session, oder ich habe es irgendwie gestreamt, bin ich danach auch einfach fertig. Also es ist halt auch einfach so, okay, ich bin geschafft, ich fühle mich tatsächlich irgendwie erledigt, körperlich vielleicht ein bisschen erschöpft, obwohl ich mich nicht bewegt habe auf der Couch. Aber es ist halt dadurch, dass du die ganze Zeit so angespannt bist, konzentriert bist, das ist halt einfach eine andere Art von Spiel. Hm. Ich glaube, also als damals Demon's Souls rauskam, das war halt zur Zeit von Fable 3. Und wenn du in Fable 3 gestorben bist, ja, kamst du einfach sofort wieder in den gleichen Moment wieder in dieselbe Stelle, hast ein paar Bälle verloren und konntest einfach weitermachen.
Ja, Fable 3 hat und sich quasi wie von selbst gespielt.
Genau, und diese Umgewöhnung einfach, ich glaube, das ist auch einfach, woran viele Neulinge, die halt auch einfach so, ja, okay, ich versuche jetzt mal Dark Souls oder ich versuche jetzt mal Bloodborne, die merken dann halt einfach so, oha, ich muss mich wirklich konzentrieren. Ich muss da wirklich Fleiß reinstecken. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch einfach Leute noch abschreckt.
Also ich finde es ganz interessant. Michael Abbott hat vor ein paar Jahren eben zu Dark Souls 1 den schönen Begriff Dark Souls ist ein Soul-Dojo geprägt. Das ist wirklich sehr, das klingt jetzt nach sehr, sehr, sehr hohem, nach so hohem Pathos. Allerdings, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kommt mir vor, dass er da tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Man muss tatsächlich wie bei einer asiatischen oder japanischen Kampfsportart wirklich konzentriert sein. Man muss damit leben können, dass man auch etwas verliert. Man muss aufpassen. Mhm, man darf nicht anhaften. Also mir scheint das Ganze, je mehr ich mir es eigentlich überlegt habe, doch recht ich glaube, die Philosophie, die irgendwie doch im Buddhismus oder im Zen oder in ähnlichen Philosophien steckt, die ist in dem Gameplay in gewisser Weise doch sehr stark drinnen, weil eine der wichtigsten Elemente für mich ist ja tatsächlich, sich nicht zu ärgern, wenn man etwas verliert. Also nicht anhaften. Das macht das Spiel eigentlich gleich um ein Eck einfacher, wenn man einfach mit der Einstellung darauf hingeht, okay, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich sterben, aber es ist egal, ich versuche es einfach nochmal. Also es geht nicht darum, dass man 100-mal stirbt, sondern dass man 101-mal wieder aufsteht, um es vielleicht mal in einen platten Spruch irgendwie reinzugeben. Das ist was mich wirklich sehr daran berührt hat, und ich spiele doch wirklich sehr lang schon Computerspiele, und ich muss tatsächlich sagen, in den letzten Jahren habe ich wirklich mit Dark Souls Spiele gefunden, die mich tatsächlich extremst begeistern, wie ich eigentlich gar nicht mehr geglaubt habe, dass ich begeisterungsfähig bin in dem Medium. Und das hat vielleicht damit was zu tun, dass man es eben tatsächlich ernst nehmen muss und dass sie einen aber doch dafür auch sehr fair behandeln.
Ist ja auch im Vergleich zu anderen Computerspielen oder Videospielen, die es zurzeit auch gibt, auch ja genau so ein Gegenpunkt, weil du hast ja sonst immer bei anderen Spielen immer so Strukturen und so Mechaniken drin, die dir immer so eine Belohnung geben für alles. Mhm. Also zum Beispiel so, also früher war das zum Beispiel so, ich glaube heute ist es auch so, dass zum Beispiel Electronic Arts Spiele, die waren so programmiert oder so designt, dass du für jeden Hinz und Kunz Punkte bekommst. Du wirst für jeden Scheiß belohnt. Also auch wenn du verlierst, kriegst du Erfahrungspunkte. Da gibt es, glaube ich, auch bei anderen Spielen auch. Oder es gibt diese Loot-Shooter, wo alles irgendwie mit Punkten aufploppt und so. Und du hast immer das Gefühl, wenn ich mich auch nur bewege, wenn ich überhaupt nur vor dem Spiel sitze das auch angucke, dann kriege ich schon Punkte dafür. So, man ist so dran gewöhnt, immer so in dieser Gewinnerposition zu sein. Ich gewinne, ich mache immer Progression, ich mache immer irgendwas. Das ist immer so dieses Gefühl von Voranschreiten, wo man eigentlich nichts geschafft hat. Wo man, also gerade so bei MMOs fällt es am allerstärksten auf, man spielt die, man macht eigentlich nichts und man bekommt Punkte für was, für ein paar Gegner, die man erschossen hat oder so. Und nichts fühlt sich davon irgendwie so richtig nach Fortschritt an. Und Souls geht da ja eigentlich wieder zurück. Souls, da ist zwar alles irgendwie visualisiert, man hat halt irgendwie auch Punkte, die verteilt werden können, und man kann auch aufsteigen und so weiter und so fort, aber das kann auch mit einem Fingerschnipp plötzlich wieder weg sein. Und das ist halt genau das, was jahrelang ja eigentlich antrainiert worden ist bei Spielern. Man hat Speicherstände, man wird überall abgesichert und man bloß nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas verlieren kann. Und deswegen ist es ziemlich ungewöhnlich eigentlich, dass diese Spiele, oder vielleicht ist es auch gar nicht ungewöhnlich, vielleicht ist es ja auch genau das, was viele Spieler dann auch wollen. Vielleicht fühlen sie sich einfach zu sehr an der Hand genommen. Und deshalb sind die Souls-Spieler auch an so ein festes Publikum gekommen, weil die wollen, ich will herausgefordert werden und ich möchte unbedingt auch dieses Unsicherheitsgefühl haben, so. Und das ist ziemlich cool, finde ich.
Es gab ja vor kurzem die Diskussion, ob es sinnvoll wäre, einen Easy-Mode in Souls-Spielen einzubauen. Mhm. Was haltet ihr davon?
Den Easy-Mode gibt es ja.
Also den gibt es ja natürlich.
Den gibt es sogar in mehreren Abstufungen. Wenn du halt dir einen Charakter erstellst und du nimmst halt die Ritterklasse, dann bist du schon sehr, sehr gut gewappnet für das Spiel. Und spätestens, wenn du halt Ludex Gundyr getötet hast und dann das Spiel halt losgeht und du dann halt im ersten Gebiet bist, dann kannst du Leute rufen. Und wenn du halt kooperativ spielst zu zweit, dann ist halt Dark Souls wirklich deutlich einfacher. Deswegen braucht es keinen einfachen Schwierigkeitsgrad oder verstellbaren Schwierigkeitsgrad, wobei es den ja auch eigentlich gibt, jedenfalls nach oben. Es gibt ja diesen einen Ring, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, wie er auf Englisch heißt. Aber der, dann nimmst du halt doppelten Schaden, wenn du den trägst. Mhm. Das ist ja auch wiederum so die Möglichkeit, der heißt Ring des Unheils. Und so hast du halt den Schwierigkeitsgrad nach oben, nimmst halt doppelten Schaden, wenn du einen Ring trägst, wenn du das möchtest. Oder wenn du halt sagst, boah, das Spiel ist mir ein bisschen schwer, dann holst du einfach Leute in dein Spiel, die dir helfen.
Ich würde auch sagen, dass es so einen anwählbaren Easy-Modus am Anfang nicht braucht, weil damit würde man einen weiteren Reizfaktor der ganzen Souls-Serie wegnehmen und auch hiermit bei Dark Souls 3, nämlich, dass man Sachen selber herausfinden muss. Weil dass du einen Ring findest oder dass du irgendwie Sache X machen musst, um irgendwas einfacher oder schwerer zu machen, dass du das selbst herausfinden musst, dass man sich diese ganzen Informationen durch Ausprobieren, durch genaues Durchlesen von Itembeschreibungen und so, dass das gefordert wird, finde ich auch großartig an der Souls-Serie. Das ganze Ding ist eigentlich, das hat ganz viele Leerstellen, die der Spieler füllen muss. Normalerweise ist das so in Spielen, du kriegst einen Hinweis hierzu, du kriegst einen Hinweis dazu, es wird dir alles am Anfang erklärt, es gibt oft noch ein Tutorial und bla bla bla. Und man spielt das Spiel so eine Stunde und hat das Gefühl, man hat im Prinzip, es gibt keine Geheimnisse mehr zu entdecken. Es gibt nichts mehr aufzudecken. Es gibt nichts mehr, was das Spiel für dich bereithält, sondern nur noch die Mechaniken, die du am Anfang gelernt hast, zu meistern und irgendwie besser zu machen. Und bei Souls ist es halt so, du lernst halt auch irgendwie am Ende des Spiels irgendwie plötzlich immer noch neue Sachen. Sei es jetzt inhaltlich über die Geschichte oder das Spiel, weil du dann plötzlich einen Gegenstand bekommst und denkst, was kann man denn mit diesem Gegenstand machen? Hat der eine Bedeutung? Was für Auswirkungen, was für Langzeiteffekte hat der? Und so entsteht ja auch so diese Community überhaupt erst, dass die Leute sich untereinander austauschen, mal miteinander reden und sagen, ich habe dies und das gemacht, ich habe mit der Klasse dieses ausprobiert oder ich habe diese Waffe benutzt und so. Und dann findet man durch diese Wechselwirkung zwischen Internet, Community und dem Spiel selbst dann plötzlich dann so ein Synergieeffekt, der bei anderen Spielen halt komplett fehlt, weil dieses Spiel immer noch mystisch bleibt. Also selbst, wie viele Stunden hast du gespielt, Kuro? Ich glaube über 200.
Das waren, ne? Also bis jetzt 200, ja.
Ja. 200 Stunden. Hast du das Gefühl, du hast das ganze Spiel komplett gesehen?
Also optisch schon, glaube ich.
Aber inhaltlich
meine ich jetzt. Aber es gibt halt noch. Ich bin ja auch auf Reddit unterwegs, jeden Tag im Dark Souls Subreddit, und ich liebe es, wenn Leute irgendwas reingeschrieben haben, so, hey, hier ist meine Theorie zu Charakter XY oder zu diesem Gebiet und wie das halt zu den anderen Teilen stinkt. Ich liebe es, einfach mich in diese Lore-Discussions reinzuwerfen.
Ja, also zum Beispiel das. Lass uns mal ganz kurz über die Geschichte reden. Also Rainer, du schreibst sehr viel über Videogame-Dramaturgie in Dramaturgien in deinen Spielen. Wie siehst du das? Diese ganzen Leerstellen, die ganzen Puzzleteil, die du mal zusammensetzen musst.
Also ich werde für die nächste WASD, für das Computerspielemagazin, witzigerweise einen Text, habe ich schon abgegeben, ist schon irgendwo im Druck, cool. Genau zu dem Thema erzählen in Souls-Spielen irgendwie, wo drinnen steht. Und ich finde es, ich muss da gleich ganz den Literaturhipster raushängen lassen, Umberto Eco, um einmal Umberto Eco in Inside Moin zu zitieren, hat zu Der Name der Rose etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, die ersten 100 Seiten von Der Name der Rose sind deswegen so schwer lesbar, weil er sich den idealen Leser schaffen wollte. Dadurch. Er wollte, dass der Leser, der die 100 Seiten übersteht, ohne irgendwie die Augen zu verdrehen und zu sagen, der wird nachher dafür belohnt, indem die Geschichte noch eigentlich ganz anders wird und indem das Buch sich dann öffnet. Mhm. Und ich finde, dass Souls das ähnlich macht. Also um überhaupt zur Geschichte vordringen zu können, wie erzählt wird, muss man die Systeme meistern, weil die Geschichte wird nicht in Cutscenes erzählt oder in Hintergrundvideos oder in Ähnlichem, sondern eben tatsächlich nur über Gegenstandsbeschreibungen oder großteils, also über kleine Hinweise, die man bekommt, über die Umgebung, Environmental Storytelling. Das ist wirklich ganz großartig und mir fällt eigentlich fast kein anderes Beispiel von Spiel ein, das das ähnlich genial macht. Und das Interessante daran ist, dass das ja alles nur rein optional ist. Also ich glaube, dass höchstwahrscheinlich der Großteil der Souls-Spieler ja von Souls von Stunde 0 bis Stunde 50 oder 30 oder was auch immer durchrennt bis zum letzten Gegner und dann sagt, okay, was habe ich jetzt da eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Es ist wirklich so, dass man von der Geschichte überhaupt nichts mitkriegen kann oder man kann das eigentlich auch ignorieren, aber natürlich entgeht einem dann einiges und dann ist halt dann zum Beispiel, wie es in anderen Souls-Spielen ja schon war, das Ende, das einem da vorgesetzt wird, eigentlich ein ganz ironischer, gemeiner Gag auf die eigene Ignoranz. man muss es so sagen, ohne zu spoilern. Das richtige Ende oder ein Ende, was positiver ist oder ein Ende, was möglicherweise überhaupt nur ein What the fuck irgendwie auslöst, das kriegt man ja nur, wenn man ein bisschen den Hinweisen folgt. Und genauso sind ja die ganzen Sidequests, wenn man so will, also die ganzen Geschichten, die NPCs, die man trifft, die sind ja ebenfalls in dem Sinn nicht versteckt. Man trifft ja die NPCs und die sagen was. Tja, und wenn man so wie in anderen Rollenspielen dann darauf wartet, dass irgendwo Accept Quest, Yes, No kommt, dann schaut man halt eigentlich irgendwie ein bisschen in die Röhre, ja. Weil da passiert ja nichts. Müsste eigentlich dann sich überlegen, okay, warum hat mir jetzt Sigwart von Katharina das gesagt? Vielleicht ist er ja dort inzwischen, können wir mal hinschauen in ein Gebiet, wo ich zwar schon war, vielleicht geht ja dann seine Geschichte so weiter. Mhm. Wenn man tatsächlich Zeit investiert, den Nebenhandlungen zu folgen, dann ergeben sich da plötzlich ganz fantastische andere Geschichten, die sind teilweise tragisch, teilweise ja, witzig, kann man schwer sagen, aber auf jeden Fall mit Humor erzählt. Mhm. Und das ist das Interessante, dass es irgendwie wie ein Fraktal ist, je näher, dass man reingeht, desto mehr findet man eigentlich dann an dem Ganzen. Und man kann es natürlich auch, wie gesagt, man kann durchlaufen und man sagt am Schluss, okay, Fantasy-Story, man tötet Monster und das war's irgendwie. Aber eigentlich ist ganz viel mehr da und das wird einem nicht aufs Auge gedrückt, das ist auch ganz selten. Weil normalerweise ist ja natürlich jedes Spiel extrem bemüht darum zu sagen, ja, wir haben da so viel Stunden Zeit reingesteckt, wir müssen das doch wirklich dem letzten Spieler auch noch sagen, dass es das da gibt, bitte geh da hin, schau das an, das hat Geld gekostet. Das ist bei Dark Souls und bei den anderen Soulsborne-Spielen eigentlich absolut nicht der Fall. Da wird wirklich viel Geld in Sachen investiert, die wahrscheinlich die wenigsten jemals sehen.
Das ist so. Also ich bin freiberuflicher Autor, auch für Spiele, und ich habe sehr textintensive Spiele bisher gemacht, wo viele Dialoge drin sind, und ich applaudiere bei den ganzen Souls-Spielen, also auch bei Bloodborne und gerade auch bei Dark Souls 3, weil die schaffen es mit ganz wenig Text oder mit relativ wenig aufgezwungenen Dialogen, die auch irgendwie festgesetzt sind, eine ganz fantastische Welt zu erschaffen. Das ist vom Worldbuilding und von der Art und Weise, wie die Atmosphäre und wie die diese Welt vermittelt wird, mitunter das Großartigste, was ich überhaupt in Computerspielen kenne.
Absolut.
Weil sie einfach so viele coole Sachen machen. Also das eine ist, die Geschichte wird dir nicht aufgezwängt, sondern du bist ein Teil einer gigantischen großen Welt. Normalerweise sind Spiele immer so aufgebaut, dass du der Held bist und du bist das Zentrum des Universums und so. Bei Souls fühlt man sich nie wie das Zentrum des Universums, sondern wie ein dummes Arschloch, dass du mal blöd in eine blöde Situation geraten ist, so. Und das lässt dir dieses Spiel auch wirklich fühlen. So, man trifft dann, also das kann man ja sagen, am Anfang steigt man aus dem Grab und kriegt man heraus nach einer Zeit, was man da eigentlich machen soll, warum du aus dem Grabe gestiegen bist. Und du triffst dann schon am Anfang einen Menschen, der sagt so, pff, ja, du bist auch aus dem Grab gestiegen und ne, ja, wie die armen Schweine. Und das vermittelt schon, du bist einer von vielen. Du bist jetzt nicht der Held, sondern du bist eine Figur in einer riesigen, total trostlosen Welt. Und was sie hier ja bei Dark Souls 3 machen, da ist die ganze Welt ja völlig im Arsch. Man hat wirklich das Gefühl, der lebt auch so gut wie gar nichts mehr. Und das ist so ein total, das ist wie so ein Fantasy-Niemandsland so ein bisschen. Also wirklich total kaputt vom Krieg, von den Konflikten, die vorher waren. Und da gibt's wirklich kaum noch Leben. Und das spürt man auch wirklich. Man spürt das wirklich an den alten Bauten. Das ist so eine Art, das ist so ein Spiel, das erzählt dir alles nur durch die Umgebung. So, die Ruinen, die sprechen für sich, und auch die Farbstimmung, die spricht für sich. So, da sagt niemand, es ist mega trostlos, sondern du kannst es sehen, du kannst es spüren. Man fühlt es einfach so komplett an diese ganzen Aura. Und das mit diesen Itembeschreibungen ist brillant. Und normalerweise sind so Itembeschreibungen so, ne, es gibt einen Magietrank und der macht dies und das so. Und da hat der Magietrank dann irgendwie so 2, 3, 4, 5 Sätze, die optional vorkommen. An der Spielfunktion ändern sie nichts, aber wenn du diese Sachen dann 1 und 2 kombinierst, allein in deinen Items, merkst du so langsam, wie diese ganze Welt funktioniert und wie diese Regeln auch sind. So. Und auch Quests werden die gar nicht aufgedrückt. Da sagt dann irgendjemand mal was. Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, an dieser Stelle zu suchen oder diesen Gegenstand dort einzusetzen. Und es wird dir aber nie aufgezwungen. Das sind Dinge, die du immer selber herausfinden musst. Und ich finde so, dass man da auf die Suche geht, dass man auch wirklich motiviert ist, auf die Suche zu gehen und versucht zu verstehen, wie diese Welt funktioniert und so, ist eine ganz große Errungenschaft. Und das ohne Zwischensequenzen, also es gibt ja wirklich nur eine oder zwei, drei, eine Handvoll Zwischensequenzen, wenn überhaupt. Und selbst die sind total kryptisch. Also man sieht das Intro und denkt so, hä, was? So, aber nach einer Zeit versteht man das dann eigentlich. Und das macht den Reiz wirklich aus. Das Spiel fordert dich also auch auf der dramaturgischen Ebene. Und was du sagtest, Kuro, dass Leute sich dann Theorien austauschen und so, das ist ja, dass das über das Spiel hinausgeht, dass das Spiel nicht am Ende sagt, so, das ist die Auflösung, zack, fertig, Geschichte zu Ende, weg damit so, sondern dass da noch so viele Geheimnisse drin sind und dass immer noch Interpretationsspielraum ist, ist was ganz Großartiges eigentlich, oder?
Und dadurch entsteht ja auch Kopfkino ist ja, glaube ich, auch so einfach sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil dir halt einfach nicht alles gesagt wird, weil halt nicht jedes Schicksal jedes Charakters bis ins letzte Detail erklärt wird, dann überlegst du dir halt, okay, warum dieser Boss jetzt dahin gegangen ist oder warum er so handelt, wie er handelt, und dadurch bist du auch viel empfänglicher für das, was passiert, oder für die Emotionen, die dann halt diese Schicksale dieser Charaktere auslösen. Also es ist halt, ich kann mich echt in die Welt verlieren für Wochen, Monate und immer noch neue Dinge über Personen herausfinden, weil ich auch nicht so der Hellste bin. Ne? Ich sehe dann vielleicht in einem Gebiet eine Statue und denke mir, okay, das ist eine Statue. Und dann stolper ich irgendwann über einen Forumsbeitrag, wo jemand sagt, so, ach, das ist übrigens hier eine Person aus dem ersten Dark Souls. Und ich so, ach, ist das so? Und dann gehe ich da hin und schaue es mir nochmal an. Ach, stimmt, das macht Sinn. Und dann bin ich halt wieder für ein paar Momente total geflasht. Wie zum Beispiel gibt es aktuell die Theorie, wenn man den ersten Boss in Lothric auf der Hohen Mauer besiegt hat, das ist ja dieses hundeähnliche Monster. Und dann geht man ja ein bisschen weiter zu diesem Abgrund und man hebt einen Banner. Wenn man jetzt aber ein bisschen nach rechts schaut, sieht man da eine relativ große Fläche am Meer, und dann kommen irgendwann Berge. Und dann gab es halt letztens die Theorie, dass das eigentlich das Gebiet aus Dark Souls 2 ist. Also um Majula herum, und dann geht's halt ein bisschen landeinwärts, dann sind da halt die Wälder, und dann ist da ungefähr das Drangleic Castle. Dann haben halt hat der Typ auch so die Karten verglichen und halt eingekreist, wo halt was sein könnte. Und vielleicht ist das totaler Mumpitz. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Gebiet, das halt vielleicht ein paar Ähnlichkeiten hat so in der Landschaft. Aber du hattest dann halt irgendwie 500 Antworten von Leuten, die gesagt haben so, ja, das kann sein. Mhm. Und sich dann überlegt haben, warum das sein kann. Weil ja auch irgendwie in Dark Souls 3 mit mehreren Objekten oder mehreren Aussagen dir erzählt wird, dass die Welt von Dark Souls 3 ja sich immer ändert. Mhm. Auch wo Orte so sind. Das ist ständig in Bewegung. Und deswegen ist es auf einmal plausibel, dass, obwohl du halt in diesem Gebiet nicht wirklich viel erkennen kannst, weil es ist halt super weit in der Entfernung, die Texturen sind zugegebenermaßen nicht sonderlich hoch aufgelöst, aber allein, dass es eine ungefähre Ähnlichkeit hat, sind auf einmal Leute geflecht so, ey, das kann halt wirklich die Landschaft aus Dark Souls 2 sein.
Ja, man traut es From Software einfach auch zu, oder, sowas zu machen. Also das ist der Punkt, man hat wirklich tatsächlich nie Zweifel daran, dass es möglich ist, dass es noch eine Ebene darunter gibt und dass tatsächlich wer sich Gedanken gemacht hat, also das ist ja in vielen Spielen eher nicht so, dass man sich denkt, okay, na, da wird es höchstwahrscheinlich, das kann nicht sein, weil ist eher nicht so. Allerdings bei From Software hat man ja das Gefühl, da sind ja Kaninchenbauer unter Kaninchenbauern und es gibt immer noch irgendwas. Na, eigentlich schon, das ist das Interessante daran, wie ich vorher gesagt habe. Man hat wirklich das Gefühl, dass da wirklich Liebe und Gedanken bis ganz nach unten drinnen sind und man wirklich lang schürfen kann, bevor man irgendwie zum Punkt kommt, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nur Zufall. Meistens ist es wahrscheinlich kein Zufall, würde ich behaupten.
Ja, aber das bringt uns auch gleich zum Art Design. Das ist so mörderisch gut im dritten Teil, finde ich irgendwie. Also klar, sie haben jetzt den Technikboost, sie konnten jetzt auch auf jeden Fall auch deutlich mehr machen, weil man es mit Dark Souls 1 vergleicht, ist natürlich auch ein riesengroßer technischer Schritt. Aber ich fand, Dark Souls hatte ja immer die Stärke des total fantastischen Dark Fantasy Designs und hier im dritten Teil ist das auf einem Punkt, wo ich aus dem Staunen einfach nicht mehr rausgekommen bin. Und wirklich, das Spiel sieht zu jeder Sekunde, selbst in der bekacktesten, langweiligsten Ecke, immer noch fantastisch aus. Dass selbst so einfache Burgmauern total gut und detailliert aussehen, dass man anhand der Burgmauer sehen kann, wie alt die ist, was für Einkerbungen da drin sind und so, das habe ich so noch nie gesehen in dem Spiel. Das ist unfassbar. Gleich am Anfang ist man zum Beispiel irgendwie, also es ist spoilerfrei, da läuft man irgendwie an so einer Felswand entlang. Wir sind im Computerspiel schon 100-mal an irgendwelchen Felswänden entlang gelaufen. Das hat man schon 100-mal gesehen. Aber wie die Art, diese natürliche Struktur, die sie da irgendwie geschafft haben, reinzusetzen, das sieht wirklich aus wie ein echter Fels. Das hätte den irgendjemand fotografiert und vielleicht 1:1 ins Spiel gebracht. Das sieht fantastisch aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und ja, das ist technisch jetzt nicht so ein Ding wie bei Uncharted oder so, wo sie dann mit ganz krasser Physik oder so protzen, sondern die Stärke ist da wirklich dieses gesamte Art-Design und es geht durch dieses ganze Spiel. Man kommt aus dem, also ich persönlich bin aus dem Staunen nie herausgekommen, weil ich dachte, kann man irgendwie Bloodborne, vielleicht nicht Bloodborne toppen, aber kann man die vorherigen Souls-Teile toppen? Man kann. Und sie haben es hiermit, finde ich, auf jeden Fall total geschafft. Super faszinierende Spielwelt.
Kleiner Einspruch, ich bin ebenfalls sehr begeistert, allerdings ich finde immer noch, dass das World-Design von Dark Souls 1 ist tatsächlich unerreicht, auch von Teil 3, okay. Weil es ist tatsächlich, meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass wie in sich verschränkt in Dark Souls 1 die ganze Welt war, also das heißt, mit welchen Abkürzungen, mit welchen horizontalen und vertikalen Wegen man da eigentlich ein relativ kleines Gebiet durchschritten hat, das immer logisch in sich zusammenhängend war. Es gibt im Internet irgendwo so ein Artprint zu kaufen, da sich irgendein begabter Künstler daran gemacht, tatsächlich die gesamte Welt von Dark Souls als so ein riesengroßes Poster zu malen. Und das schaut aus wie ein riesiger Pfahl, der ins Erdinnere hineinreicht, von den tiefsten Tiefen, die man da durchschreitet, bis zu den höchsten Höhen. Und in der Mitte fängt man ja irgendwo an. Das ist bei Dark Souls ja so. Das ist wirklich fantastisch. Also tatsächlich dieses Ding, Dark Souls 1 könnte man ja fast bis auf das Startgebiet mehr oder weniger als 3D-Modell nachbauen. Und es ergebe eine kompakte Struktur. So kompakt ist leider Dark Souls 3 nicht geworden, aber man weiß ja nicht, ob dieses Kunststück kann man wahrscheinlich nicht endlos wiederholen. Also Bloodborne war ähnlich kompakt, allerdings auch ein bisschen ausgefranst. Dark Souls 2 war furchtbar, was das betrifft.
Ja.
Da sind alle Richtungen weggegangen. Im Keller war man plötzlich irgendwo, was total unlogisch war. Dark Souls 3 macht es viel besser wieder als Dark Souls 2. Allerdings, ich glaube, die Größe von Dark Souls 1 wird immer darin liegen, dass da tatsächlich eine architektonisch so fantastische, in sich geschlossene Welt geschaffen wurde. Das gibt es wirklich sonst gar nirgends und auch nicht in Dark Souls 3. Schaut trotzdem wunderbar aus.
Es stimmt schon, Dark Souls 3 ist, glaube ich, so von der Art und Weise, wie der Weg aufgebaut ist, bis zum Ende, schon das Linearste. Aber ich finde, die einzelnen Gebiete sind wieder ein bisschen besser verankert, also auch logisch. Was halt auch wieder im Gegensatz zu Dark Souls 2 besser gemacht wurde, ist, du siehst irgendwas in der Ferne, ein Gebäude oder so, und du weißt nicht, aber irgendwann merkst du so, ach, da bin ich ja hingekommen. Dann drehst dich um und dann siehst du halt zum Beispiel den Weg, den du gegangen bist, oder einen Schauplatz, den du vorher besucht hast. Und das ist halt einfach hervorragend gemacht. Aber ja, das stimmt. Bei Dark Souls 1, du kommst ja dann aus dem Tutorial-Gebiet und du kannst ja, glaube ich, in 3 oder 4 verschiedene Richtungen gehen. Und du musst erstmal so deinen Weg heraussuchen. Und so gibt es das ja nicht in Dark Souls 3. Es gibt ja eigentlich nur sozusagen, du gehst nach vorne, aber die Art und Weise, welche Orte du besuchst und wie du sie besuchst, finde ich auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr stark.
Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass es eine Riesensteigerung zu Dark Souls 2 ist, ne? Dark Souls 2 fand ich relativ, ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ist immer noch ein super Spiel, aber gerade das Weltendesign war für mich die größte Enttäuschung bei Dark Souls 2 irgendwie. Also wenn man den ersten dann irgendwie gespielt hat und kommt zum zweiten rein, dann ist es wirklich so, es wirkt nicht kohärent, es wirkt nicht überzeugend, es ist zwar an sich nett gemacht nach wie vor, ist immer noch spannend zu spielen, aber so von der, vom Worldbuilding und von der Art und Weise, wie, da gebe ich euch völlig recht, da ist Dark Souls 3 auch wieder ganz weit entfernt. Ich glaube, die Kritik haben sie auch angenommen, das haben sie ja auch oft gehört wahrscheinlich von Fans, die gesagt haben, ja, okay, das ist deutlich schlechter geworden, das Weltdesign, das ist im dritten wirklich auch deutlich besser geworden. So, ich finde halt nur auch so, also diese Details, die da überall drin stecken, also das ist wirklich ein Riesenschritt nach vorn. Ich finde, das ist auch wirklich der perfekte Punkt, um da auch aufzuhören, weil ich glaube, viel besser kann man es wirklich nicht machen. So alleine, wenn man es schafft, so, es sind ja auch Gebiete, die man teilweise schon kennt. Es sind ja auch so Burglandschaften und es sind auch Dörfer und Sümpfe. Das sind ja alles so bekannte Themen eigentlich, die man aus Dark Souls kennt. Aber die Art und Weise, wie sie es auch technisch umgesetzt haben oder wie sie auch mit welcher Liebe sie dann diese einzelnen Orte gestaltet haben, lässt das Ganze dann trotzdem aber irgendwie auch frisch wirken. So, also ich habe schon so die Kritik gehört, so okay, sie haben jetzt sich nicht komplett neue Sachen ausgedacht, man läuft schon durch teilweise relativ ähnliche Szenarien, so, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt irgendwie. Ich habe wirklich gedacht, so wow, das ist
genau, das wird dir schon noch auffallen.
Ja, aber das ist so genau ist es wirklich so schlimm dann später so? Also so, dass man denkt, ja,
so okay, schlimm nicht, aber es kommen natürlich eindeutige Zitate, das kann man auch noch sagen, ohne zu spoilern. Das heißt, du wirst es wissen, wenn du dort stehst.
Ja, aber dafür bin ich auch ein ziemlicher Fan, muss ich sagen. Ich meine, klar, ist auch die gleiche Engine wie bei Bloodborne, deswegen fallen dir schon so ein paar Dinge auch auf, ne? Wahrscheinlich wurden auch 1-2 Objekte nochmal zweitverwertet, finde ich auch gar nicht schlimm. Aber ich hoffe trotzdem, dass wenn am Ende des Jahres dann die DLCs kommen, dass dann noch ein bisschen auf Dark Souls 2 eingegangen wird. Weil es gibt natürlich ein paar Gebiete, die ich noch mal gerne besuchen würde. Also weil halt auch Dark Souls 3 einfach so der Schluss eines großen Ganzens ist. Deswegen hoffe ich, dass da ein bisschen mehr noch auf Dark Souls 2 eingegangen wird. Weil so, es ist eigentlich, also Dark Souls 3 ist ja eigentlich so die richtige Fortsetzung zu Dark Souls. Mhm. Aber trotzdem, die Ereignisse, die in Dark Souls 2 passiert sind, ich fände es einfach schön, wenn da noch ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Das ist jetzt einfach so komplett, ja, nicht komplett, aber schon zu weiten Teilen ignoriert worden, so von der Story. Und ich fände es halt schön, wenn man vielleicht nochmal im DLC so ein, zwei Gebiete nochmal.
Man muss ja dazu sagen, dass Dark Souls 2 das einzige war, bei dem Hidetaka Miyazaki selbst nicht am Werk war. Der hat derzeit sich mit Bloodborne beschäftigt, soweit ich jetzt das weiß. Und man könnte sagen, das ist vom B-Team irgendwie gemacht worden. Es wurde auch irgendwie als Grund dafür genannt, warum Dark Souls 2 also nicht an Dark Souls 1 angeschlossen hat. Keine Ahnung, ob man da so dieser Autorentheorie folgen muss, weil es arbeiten ja so und so über 100 Menschen an so einem Spiel. Das heißt, das Genie eines Einzelnen kann wahrscheinlich schon was ausmachen. Aber eben, Tatsache, Dark Souls 2 das einzige aus der gesamten From Software Erfolgsgeschichte der letzten 5-6 Jahre, das einzige, wo Miyazaki selbst nicht am Werk war. Vielleicht ist das der Grund, ja. Keine Ahnung.
Ich meine, es ist ja auch so, dass Dark Souls 2 vor allen Dingen, was so spielerische Elemente betrifft, vieles besser gemacht hat. Also allein, wie sich die Kämpfe angefühlt haben, wie sich der PvP angefühlt hat und halt auch einfach so, also halt auch so wirklich so kleinkarierter Kram, so mit bestimmten Fähigkeiten und so. Mhm. Davon hat auf jeden Fall die Dark Souls-Serie sehr profitiert mit dem zweiten Teil. Trotzdem, ich fände es halt einfach schön. Bis jetzt ist halt Dark Souls 2 so das Ninja Gaiden Sigma unter den Dark Souls-Spielen. Es existiert nur in seiner eigenen, also die Geschichte oder das, was in Dark Souls 2 passiert ist, passiert halt auch, ist auch einfach nur für Dark Souls 2 wichtig. Mhm. Ich fände es schön, wenn da noch mal ein bisschen drauf eingegangen wird, so im DLC. So, ich meine, dann von mir aus auch DLC-Gebiete aus Dark Souls 2 nochmal besuchen. Aber so Majuna, vielleicht Drang Lake Castle, ne, mal kurz vorbei nochmal. Oder so ein bisschen mehr Dark Souls 2 von der Lore wünsche ich mir nochmal. So, als damit ich einfach so komplett zufrieden dann nachts einschlafen kann. Vielleicht bin ich da auch der Einzige.
Kannst du denn bei der Musik einschlafen? Wo du fast vorhin gesagt hast, wir müssen auch nochmal über die Musik sprechen.
Oh Gott, die Musik ist so gut. Ja, kann ich wahrscheinlich sogar wirklich. Ich bin nach wie vor einfach unfassbar geflasht. Wenn man, das merkt man, glaube ich, so beim Spielen selber gar nicht. Wenn man irgendwie, also man bekommt ja Musik meistens nur dann, wenn man bei einem Boss ist. Hm. Und da hat man ja eher nicht so die Ohren für die Musik. Aber immer wenn ich dann irgendwie Freunden zuschaue, wenn sie dann so bei einem Boss sind, und dann kann ich ja einfach entspannt zurück mich lehnen und einfach nur genießen. Und dann denke ich mir so, boah, dieser Bosskampf hatte aber eine richtig gute Musik. Und dann kommt er zum nächsten Boss. Ich denke mir so, oh ja, dieser Song ist aber auch fantastisch. Und so geht's halt durchs ganze Spiel. Also ich glaube, also ich würde persönlich sagen, der Soundtrack des dritten Teils ist so der epochalste, schönste, traurigste, beste.
Also ich finde es ja sehr super, dass man eben nicht die ganze Zeit mit Musik zugeschwallt wird, wie überhaupt. Es ist eigentlich kein cinematisches Erlebnis, was ja ebenfalls wahrscheinlich die Faszination auch ausmacht. Wenn andere Spiele von Uncharted abwärts ja immer versuchen, möglichst viel wie ein Film irgendwie zu sein, mit eben dem richtigen Soundtrack on cue und der sich der Action anpasst und so, dann ist ja auch in dem Bereich eigentlich, geht man da einen Schritt zurück und sagt, ja, es muss nicht wie ein Film sein. Im Gegenteil, es ist das, was es zum Spiel macht, ja, das Interessante dran. Mir ist die Musik eben, wie du vorher gesagt hast, weil ich es ja nur selbst gespielt habe und wenig angeschaut habe, gar nicht so im Gedächtnis geblieben, muss ich so dazu sagen. Das war immer fantastisch, also auch bei Bloodborne. Also ist immer so ein. Das Schöne daran finde ich, dass es ja trotzdem eigentlich, auch wenn es da wirklich ganz Horrorgestalten sind, die man bekämpft und denen man da dauernd begegnet, man hat immer eigentlich ein bisschen Mitleid mit den Ganzen. Also auch die werden das nie als böse Monster in dem Sinn gezeigt, sondern es sind eigentlich immer tragische Figuren. Insofern ist das Ganze eigentlich auch viel mehr Melancholie, was da irgendwie mit transportiert wird. Also man hat fast ein schlechtes Gewissen, dass man da in einen nach dem anderen abschlachtet.
Tja, also ja, Moment. Würde ich generell sagen, dass das stimmt. Aber es gibt einen Charakter in Dark Souls 3, bei dem habe ich absolut kein Mitleid. Das war auch so am Anfang, habe ich halt mit Freunden diskutiert, weil wir auch unsere eigene Meta-Covenant gemacht haben, die Bruderschaft des kalten Stahls. Und wir gehen halt auf Magierjagd, was man halt so tut. Aber es gibt einen Charakter in Dark Souls 3, den hasse ich wie die Pest. Und das ist ein bisschen schade, weil er eine Covenant, eine Gemeinschaft anbietet, die eigentlich ziemlich cool ist, aber er als Person so unfassbar furchtbar, niederträchtig, schlimm ist, dass ich unter keinen Umständen irgendwas mit dem am Hut haben möchte. Das ist halt Aldridge. Wir werden ja nicht wirklich, wir werden ja Spoiler so vermeiden, so gut es geht.
Ja.
Aber an alle Leute, die Dark Souls 3 spielen, beschäftigt euch mal mit Aldridge. Und ihr werdet nie wieder eine Person so sehr hassen wie Aldridge aus Dark Souls 3. Das verspreche ich euch. Schlimmster Person aller Zeiten.
Auch ein mieser Endkampf eigentlich. Also nicht mies im Sinne von schlecht gemacht, sondern ich habe mir sehr, sehr oft die Zähne an dem ausgebissen.
Ja. Es geht ja noch viel weiter. Also wenn du die Figur mal anschaust, dann wirst du ja auch wieder...
Ja, nicht spoilern, aber
es ist ganz, ganz schlimm. Traurig. Ganz, ganz schlimm.
Das ist wirklich einer der Horrormomente, der ausgesprochensten eigentlich im Ganzen.
Wegen der Musik und Tragik, das habe ich aber auch so empfunden. Das ist so die ganze Welt, ne? Das ist alles gruselig und das ist alles auch, das ist ganz eindeutig ganz, ganz starker Horror-Einschlag, deswegen gefällt es mir ja auch so gut teilweise. Aber es ist trotzdem nicht so, es fühlt sich so an, als wäre diese Welt dort auch reingerutscht. Und als könnten diese Kreaturen einfach nichts für ihr da sein.
Da gibt es ein super Interview eben mit Miyazaki, ich bin der volle Fanboy, muss ich jetzt mal verstehen. Ja. Ein super Interview mit Miyazaki, wo er beschreibt, dass, glaube ich, für Dark Souls 1 damals eben ein Grafiker zu ihm gekommen ist und ihm den ersten Entwurf des Klaffdrachens gezeigt hat, also Gaping Dragon, also ein Endgegner. Und der war also übersät von Maden und halb verfault. Und Miyazaki hat das zurückgeschickt und hat gesagt, nein, es geht darum, dem Gegner auch eine Würde zu verleihen. Also es geht jetzt nicht darum, den möglichst ekelhaft zu machen, sondern ein Wesen zu schaffen, was irgendwie auch dazu anregt, eben, dass man Mitgefühl tatsächlich hat, auch wenn es wirklich ein furchtbares Monstrum ist und eben diesem Wesen also nicht nur den Schrecken zu geben, sondern auch tatsächlich eben eine gewisse, ja eben, Dignity, Würde, tatsächlich also das zu vermitteln. Und ich glaube, das funktioniert wirklich fantastisch und das unterscheidet auch, finde ich, das Gegnerdesign von Soulsborne, also von Bloodborne und von allen Souls-Spielen, sehr stark von anderen Spielen. Es gibt viele Spiele, die ein fantastisches Gegnerdesign haben, aber Dark Souls macht es ganz speziell, meiner Meinung nach.
Ja, ist jetzt nicht sowas wie Dead Space, was jetzt drauf aus ist, so Ekel bei dir zu erzeugen. Also nichts gegen Dead Space, funktioniert super da, aber ist halt jetzt so als Gegenbeispiel, ne? Ist halt irgendwie so, Dead Space ist Tentakeln und Boiler klaffen auf und irgendwie Leichenteile werden so zersetzt und neu zusammengesetzt. So, das ist halt ganz deutlich die Ekelschiene. Und Dark Souls in der Welt, die haben das gar nicht. Die ganze Welt funktioniert ganz anders. Der Schrecken, der kommt wirklich eher so durch diese Hintergrundinformationen, durch diese ganze Stimmung. Das ist so ein schleichender Schrecken. Das ist so, als hättest du immer irgendwas auf der Kehle sitzen. Als könnte man irgendwie, hast immer so einen Druck auf dem Brustkorb und könnte irgendwie nicht so richtig atmen. Und wenn man dann halt zu so einem Gegner kommt, der ist natürlich am Anfang auch furchteinflößend. Man hat Respekt vor der Kreatur. Man denkt jetzt aber nicht irgendwie so, boah, das ist ein fettes Tentakelvieh und boah, das ist so abartig, ich will es einfach nur töten. Man hat nicht diesen Spinneffekt, man hat nicht diesen Spinnenphobie-Effekt, so töten, 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 weg, weg mit dem Insekt, sondern man denkt sich, das ist so ein bisschen wie bei Shadow of the Colossus, finde ich.
Oh, eindeutig, eindeutig.
Ja, also die sind sich eigentlich da auch ziemlich ähnlich, was dieses betrifft, auch was die Musik betrifft. So, da ist eine Tragik irgendwie drin. So, wenn die Kolossi, also ohne das jetzt, da will ich jetzt auch nicht spoilern, das ist ein fantastisches Spiel, muss jeder spielen, super schönes Spiel. Und aber es ist so, dass man immer das Gefühl hat, diese Kolosse zu stören, weil sie greifen dich ja auch nicht an, sondern du bist der Aggressor. Du gehst da rein und stößt und tötest sie und sie wollen das ja eigentlich überhaupt gar nicht. Sie suchen den Kampf überhaupt nicht. Das ist so ein ganz kleiner, feiner Unterschied. Man hat es auch immer in dieser Musik auch mit drin, diese Tragik, dass sie sich eigentlich nur wehren und einfach so hilflos ausgeliefert sind und irgendwie. Und bei Souls hat man auch so ein bisschen das Gefühl, so ich kann ja auch einfach gehen. Dann lasse ich den in Ruhe, dann hau ich ab, dann kann der weiterleben so. Aber du gehst halt immer voran und du zerstörst da wirklich ein Dasein und das ist wirklich dieses Gefühl von Tragik damit drin.
Also sowohl Ico als auch Shadow of the Colossus waren ja beides große Vorbilder sogar von Hidetaka Miyazaki. Also beide Spiele von Fumito Ueda, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren ja tatsächlich jene Spiele, also Ico war tatsächlich jenes Spiel, was Hidetaka Miyazaki dazu gebracht hat, sich selbst Gedanken darüber zu machen, selbst was man mit Spielen machen kann, weil es eben auch gerade in Ico oder Ico, wie man, ich glaube, Ico ist wahrscheinlich die mainstreamigere Variante. Also dieses Spiel, wo man da nur mit einem kleinen Mädchen an der Hand durch verlassene Gemäuer läuft, im Rückblick betrachtet ja eindeutig logisch, dass das irgendwie Inspiration war für Dark Souls. Und tatsächlich, also dieses Gefühl von Einsamkeit, was an diesen leeren Architekturen da auf einen einströmt, das ist also wirklich direkt in Dark Souls gewandert. Und ich nehme es ja an, also bei Shadow of the Colossus, das ist wahrscheinlich dann die zweite große Inspiration. Ja, schade, dass Fumito Ueda so lange auf sich warten lässt mit Last Guardian, aber inzwischen hat ja Miyazaki da die Fackel sehr, sehr hoch gehalten. Mal schauen, ob er nachkommt.
Ich muss ja auch an dieser Stelle gestehen, ich kann ja eigentlich absolut keine Horrorspiele spielen. Ich bin ein ziemlicher Schisser, was das trifft. Bin ich wirklich. Echt? Unfassbar.
Okay.
Aber bei den Souls-Spielen und auch Bloodborne macht mir das eigentlich gar nicht so viel aus. Also ich erschrecke mich natürlich und manchmal hast du ja auch eigentlich sehr, sehr plumpe Jumpscares. Wenn dann mal so, wenn du, oh, da ist ein Schatz, da gehe ich hin. Und dann kommt halt irgendwo ein Gegner herangesprungen und zerfetzt dich in der Luft. Dann bin ich auch am Zittern erstmal minutenlang und mach vielleicht auch das Licht an und trinke warme Milch. Aber ich komme damit irgendwie viel besser klar. Weil das irgendwie, es ist schwer zu erklären. Ist es so nicht so offensichtlicher Horror oder ist es eher so ein etwas subtilerer Horror? Eher vielleicht weniger Horror, sondern mehr so, dass es schaurig ist. Ich weiß es nicht, aber irgendwie haben die es so geschafft, From Software, dass ich als Horrorschisser doch durchkomme. Also ich habe immer, wenn ich ein neues Gebiet in einem Souls-Spiel sehe und ich kenne dieses Gebiet nicht, dann fühle ich mich immer unwohl. Und ich bin so lange in diesem Gebiet, bis ich es verstanden habe. Und das umfasst halt, ich muss jeden Gegner getötet haben. Ich muss verstehen können, wie dieser Gegner handelt. Und das, wenn ich ihn besiege, dann nicht, weil es irgendwie Glück war oder ich halt schneller zugeschlagen habe als er, sondern ich muss halt verstanden haben, wie er handelt, wie er reagiert. Aber ich muss auch das Gebiet verstehen können. Ich muss wissen, okay, wenn ich da lang gehe, dann komme ich dorthin. Oder die sind ja auch manchmal ein bisschen so verwoben. Oder du findest eine Abkürzung. Aber dann fühle ich mich da immer unwohl. Das war zum Beispiel im Sumpf so, das war im ersten Teil in der Schandstadt zum Beispiel so. Ich muss immer das Gebiet komplett kennen, dann verliere ich meine Angst davor und dann kann ich weitermachen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also es ist schwer zu erklären, aber nur so kann ich Souls-Spiele spielen.
Sie sind ja auch nicht drauf aus, wirklich Phobien von dir anzusprechen. Also im Gegensatz zu anderen Horrorspielen ist ja, es klingt jetzt immer so, als wäre das, es ist eine Horrorwelt, aber es ist per se jetzt kein Horrorspiel, was sich so komplett zum Ziel gesetzt hat, dir total den Schrecken einzujagen. Es ist eher so, wie du sagst, es ist eher so ein schleichender Prozess. Das ist halt es ist eigentlich eher eine traurige Welt und der Horror ist wahrscheinlich, so interpretiere ich das dann einfach auch so ein Seiteneffekt davon. Das ist einfach die Entwicklung, die Hintergrundgeschichte, das hat einfach irgendwo dazu geführt, dass die Welt so geworden ist. Das ist eigentlich was viel, viel, viel Tragischeres, viel, viel Traurigeres. Bei Horrorspielen wird aber dann ja erstmal so designt, dass man dann bestimmte Phobien dann auch wirklich anspricht, zum Beispiel Platzangst, Klaustrophobie oder Angst vor der Dunkelheit, Spinnenangst oder Angst vor ekligen Sachen irgendwo und das machen, also da gibt's ja immer irgendeine Art von Taktik, da muss man sich als Horrordesigner auch immer voll überlegen, was passt in das Szenario rein und so weiter und diese Gedanken hatten sie ja gar nicht bei Dark Souls irgendwie mit drin. Das ist aber irgendwie, aber trotzdem passt es so wunderbar zusammen. Das ist das Seltsame, ne? Das Spiel will eigentlich in erster Linie gar kein Horrorspiel sein, aber stellt Horror trotzdem sehr viel besser dar und sehr viel glaubwürdiger und plausibler auch als viele, viele andere Horrorspiele, wo das so also auf Teufel komm raus kommt so und das, obwohl Bloodborne dich auch in medias res einfach reinschmeißt und diese Welt noch nicht mal so richtig erklärt. Aber ich glaube, das macht das Ganze viel, viel glaubwürdiger.
Bin ich eigentlich der Einzige, der immer, wenn er irgendwo durch ein Dark Souls-Gebiet läuft, sich dann vorstellt, wie es gewesen war in der Vergangenheit, als vielleicht noch alles normal war? Wenn du dann zum Beispiel nach der High Wall of Lothric kommst, du durch so ein kleines Dorf, mehr oder weniger. Sieht ein bisschen aus wie das Dorf aus Resident Evil 4. aber als ich da so durch die kleine Gasse gelaufen bin, dachte ich mir so, ey, wie war hier überhaupt mal ein normales Dorfleben in Anführungszeichen möglich? Wohnten hier Menschen, die dann einfach ihren Tagesablauf verfolgten und einfach ganz normal hier gelebt haben, weil wenn du da so durchläufst, sieht das irgendwie so unmöglich aus. Oder wenn du dir die Welt von Dark Souls vorstellst, kommt sich das halt irgendwie so total unmöglich vor, dass es da mal normal war.
Ja, das ist ja der große Reiz an Ruinen eigentlich, dass eben noch etwas da ist, aber das eben sowohl auf die nicht mehr da sind, verweist, als auch darauf, dass alles verfällt und zerstört wird. Also ein ständiges Memento Mori. Und man, natürlich geht es darum, man muss immer darauf aufpassen, dass man nicht selbst das Zeitliche segnet innerhalb kürzester Zeit. Und ja, also ich glaube, das ist schon natürlich ein großer Reiz der gesamten Ästhetik, eben Ruinen und Zerstörung und eben auch diese Traurigkeit in gewisser Weise, die sich daraus ergibt.
Also wie so eine riesige Parabel auf Vergänglichkeit so ein bisschen.
Ja, ne? Genau.
Ja, ja. Also es geht ja auch, es ist so ein Thema, es geht ja durch die ganzen Souls-Spiele durch, so, das ist ja immer so, es ist ja immer vergangen. Also wenn man es mit anderen Rollenspielen vergleicht, dann ist es ja immer so dieser High-Fantasy, der so gerade in dem Momentum, wo alles total lebendig ist und total groß ist irgendwie so. Also Sachen wie Dragon's Dogma oder so sind ja immer in dem Moment, wo sehr viel Leben auf der Welt herrscht und wo gerade deshalb, weil zu viele Leute da sind, und weil so viele Völker existieren, halt Konflikte entstehen. Und deshalb gibt es Krieg so. Also jetzt läuft ja Warcraft im Kino, das ist wahrscheinlich dasselbe in Grün. Und da gibt es die Konflikte ja nur, weil einfach zu viele auf einem Fleck sind und sich halt streiten. Und bei den Souls-Spielen ist das, und auch hier bei Dark Souls 3, ist es lange vergangen. Das ist ewig her. Also was da noch übrig bleibt, ist, was die Natur sich sowieso nicht schon zurückgeholt hat, also gerade so Sumpfgebiet oder irgendwie sowas, oder man sieht es ja auch an diesem Dorf, so, das ist ja alles irgendwie durchwachsen mit Wurzeln und selbst diese Bäume, die da stehen, sind ja auch schon lange gestorben. So. Also die haben ja auch eine lange Zeit vorher ihren Weg erst gebahnt durch diese Welt, durch diese ganzen Behausung, und sind trotzdem schon tot. Also es ist ewig, ewig, ewig her. Und was man da sieht, ist wirklich nur so dieser winzige kleine Überrest irgendwie, der einfach übrig geblieben ist. Und dieses Vergänglichkeitsgefühl hast du halt ganz stark. Und dadurch, dass man selber ja jemand ist, der aus dem Grabe aufersteht, gehörst du quasi viel, viel besser in diese Welt der Vergessenen so hinein. Und es passt so wunderbar in diese Ästhetik auch.
Ja, nicht nur, dass man aus dem Grab aufersteht, sondern ich würde ja sagen, Dark Souls ist eines der wenigen Spiele, wo es tatsächlich einen logischen Grund dafür gibt, dass man da wie in allen anderen Computerspielen auch plötzlich stirbt und dann auf einmal wieder da ist. Ja. Also es wird ja tatsächlich, diese dauernde Wiederkehr ist ja ein ganz wichtiger Teil der gesamten Geschichte eigentlich. Also wo in allen anderen Spielen ja Game Over steht und plötzlich steht man halt wieder am Speicherpunkt, dann passiert ja eigentlich in dieser Geschichte, die halt Hausnummer von Max Payne überall, wohin irgendwie erzählt wird, eigentlich ein Bruch. Also es geht halt quasi zurück und es ist dann gar nicht passiert. Max Payne ist gar nicht gestorben da vorne im Kugelhagel, sondern jetzt wird erzählt, wie es wirklich war, oder wie bei Prince of Persia ihm erzählt wird, no, that's not the way it happened. Nein, in der Welt von Dark Souls, da stirbst du 500 Mal an einer Ecke und du stirbst tatsächlich auch in der Geschichte von Dark Souls 500 Mal an dieser Ecke, du kommst halt immer wieder zurück, weil eben das ist eigentlich der Fluch dieses ständigen Zurückkehrens und das ist wirklich außergewöhnlich, dass tatsächlich eine Gameplay-Mechanik, wie sie überall sonst selbstverständlich ist, so tatsächlich integraler Bestandteil der gesamten Lore ist. Also das finde ich, gibt's auch selten, meiner Meinung nach.
Ja, das ist super cool. Also selbst das plausibel wirkt. Und deswegen ja auch auch so manche Personen am Anfang, die einfach dran verzweifeln. Da sagt dann halt einer, wirklich, ich glaube ganz zu Beginn sagt auch einer so, unser Fluch ist, dass wir halt einfach nicht richtig sterben können. Und das ist super geil, dass das überhaupt mit reinfließt, so irgendwie. Und man merkt es ja auch an großartig. Großartig. Ja, jetzt so insgesamt.
Enthusiasmus-Podcast.
Total. Also ich überlege auch gerade, wie wir das bündeln, weil es gibt so viel über Dark Souls 3 zu sagen. Man kann sich wirklich stundenlang über dieses Spiel unterhalten. Und man wird einfach nie zum Ende kommen, weil das ist dieses Faszinierende an diesen ganzen Souls-Spielen und auch jetzt auch am Bloodborne. Soulsborne. Was kann man da abkürzend sagen?
Soulsborne. Okay. Also da muss ich was erwähnen. Ich muss ganz kurz erwähnen, ich muss Werbung machen, wofür ich nichts bekomme. Wer sich gerne Gedanken macht über Dark Souls, der muss unbedingt ein Buch sich kaufen. Vor kurzem erschienen mit dem schönen Namen You Died, The Dark Souls Companion von zwei Games-Journalisten von Kessa MacDonald und Jason Killingsworth. Da wird auf ungefähr 250 oder 330 Seiten, ich habe es vor mir, wirklich so jedes kleine Detailchen aus der ganzen Kultur, die rund um Dark Souls 1 entstanden ist, also von bis zu Twitch Plays Dark Souls, wirklich alles besprochen, was wunderbar ist und was den Respekt vor diesem Spiel noch ins Unendliche steigert. Also wer ein bisschen des Englischen mächtig ist und Dark Souls mag, sollte sich das unbedingt zulegen. Große Empfehlung. You Died ist der Titel. Unbedingt.
You Died, schöner Titel für ein Buch. Ja.
Das außerdem passt.
Sehr, sehr gut.
Werbung. Ich krieg nichts dafür bezahlt. Also ich habe selbst gekauft. Das ist wirklich fantastisch.
Das ist cool, aber das ist echt ein mega Phänomen. Also vielleicht lass uns das mal versuchen, noch ein bisschen zusammenzufassen. Also Dark Souls 3, also für uns drei ein total großartiges Spiel. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass das ein sehr guter Einstiegspunkt auch ist für Leute, die sich dann vielleicht doch dafür interessieren und dass man es sehr leicht fällt, bei diesem Spiel Blut zu lecken. Ist denn vielleicht nochmal für so ein kleiner Abschnitt für die Fans, gibt es denn Sachen, wo ihr sagt, das ist nicht so gut geworden wie in dem Vorgänger? Das sind Veränderungen, die mir nicht gefallen.
Das Lösungsbuch.
Was?
Ja, absolut.
Ja, das
absolut.
Lösungsbuch. Das ist eine richtige Frechheit. Die vorherigen Lösungsbücher zu Dark Souls 2 und zu Bloodborne und zu Dark Souls und zum Bloodborne DLC kamen ja alle vom Future Press.
Ja.
Und das waren richtig schöne Schmöker. Mhm. Ich habe sie alle hier. Ich habe das auch zu Dark Souls 3 hier. Nicht, weil ich unbedingt das zum Lösen brauchte, sondern weil ich mir das auch gerne angeschaut habe. Das war halt einfach ein schönes Buch. Schön aufgemacht. Mhm. Du konntest halt, und es war sehr detailliert tatsächlich. Future Press hat da immer sehr viel Liebe reingesteckt. Und halt auch dir einfach auch sehr viel abgenommen, wenn du halt wissen wolltest, okay, ich habe hier eine neue Waffe. Wenn ich die auflevel, lohnt sich das? Und das Problem ist, das Lösungsbuch zu Dark Souls 3 kommt nicht von Future Press, sondern von Primer Games. Mhm. Und das ist einfach richtiger Rotz.
Stimme ich absolut zu.
Das ist eine Frechheit, was das für ein Lösungsbuch ist. Nicht nur vom Informationsgehalt, da fehlen halt auch einfach Dinge. Oder wenn du dir Beschreibungen zu Gegner durchliest, zum Beispiel zu diesen Hunden, steht da so, ja, dann ist es, wie man den bekämpfen sollte, so, ja, jeder Hund in Videospielen, furchtbar schlimm, ich hasse Hunde in Videospielen und in Dark Souls ganz besonders. Und dann war's das. Und du denkst dir so, okay, cool, danke für diesen Hinweis. Oder das halt auch einfach Textboxen aufhören, dann hast du nicht irgendwie schöne Artworks drin, sondern einfach schlecht aufgelöste Bilder. Das ist so furchtbar. Die Papierqualität ist richtig bescheiden und.
Ja, ich habe mir leider auch sogar die Collector's Edition Guide gekauft, nämlich so wie auch von Bloodborne und von Dark Souls 2. Von Dark Souls 1 gibt's nämlich diese Guide überhaupt nicht mehr. Ich möchte dir nur sagen, dass dein Sammlerstück, eben, das kostet, glaube ich, $200 aufwärts inzwischen, wenn man es nachkaufen will, wird nicht
mehr nachgeschweißt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe es aufgemacht.
Sicher.
Direkt reingestöbert und diese entsetzten Blicke, die ich bekommen habe. Naja.
Aber ich muss dir leider zustimmen, also die Guides braucht man nicht zu kaufen. Also da ist man wirklich mit Internet 100-mal besser bedient, da steht alles viel genauer drinnen und man braucht wirklich nicht Geld nachschmeißen. Was an Dark Souls 3 mir weniger gut gefallen hat am Spiel jetzt, abgesehen von der unsäglichen Guide, habe ich vorher schon gesagt, eben, dass meiner Meinung nach die Architektur nicht mehr so wunderschön in sich gekrümmt und verwinkelt ist als in Teil 1, aber das ist wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau, also deswegen ein kleines.
Also ja, auch Kritik auf ganz hohem Niveau. Ich habe nur zwei Kleinigkeiten. Die erste Kleinigkeit ist, und das war eigentlich schon immer so ein Souls-Ding, es gibt so einen Kamera-Lock-On, für die es noch nicht gespielt haben. Man kann mit dem, also auf Xbox ist es so eine, muss man den Bumper runterdrücken, den Daumen-Bumper. Ich glaube, auf PlayStation und so ist es wahrscheinlich ähnlich. Und dann gibt's so ein Lock-On und dann konzentriert sich die Kamera immer auf die Figur. Und es gibt manchmal ganz selten die Situation bei Bosskämpfen, dass dieser Lock sich löst aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Weil
wenn sie sehr hoch springen zum Beispiel.
Wie bitte? Wenn irgendeine Aktion durchgeführt wird, die irgendwie krass ist und dann ist der Lock einfach weg und das ist so. Also das hat mich an ein, zwei Stellen wirklich so, das war jetzt wirklich nicht meine Schuld. So, ich habe versucht, da Aktion zu machen und man braucht diesen Lock auf jeden Fall. Der ist unheimlich wichtig. Ohne den ist das Spiel an vielen Stellen einfach nicht machbar. Und das passiert sehr selten. Also ich würde sagen, das passiert in einmal von 20 Fällen vielleicht. Zumindest mir ist das passiert. Aber dann ist es halt wirklich ärgerlich. Also es ist wirklich Kritik auf mega hohem Niveau. Und die andere ist vielleicht die Verteilung der Feuer. Dieser Bonfires, die ist so ein bisschen sehr spendabel, finde ich. Die ist so, also es ist auch wieder Kritik auf hohem Niveau, das ist so für Leute, die es zum ersten Mal spielen, die werden es nicht merken, die werden wahrscheinlich sogar eher froh darüber sein, aber ich fand immer einen großen Reiz, dadurch, dass man halt sich Stück für Stück immer was erarbeitet, fand ich auch immer sehr cool, dass es auch große Gebiete gab, wo man halt immer so diesen Unsicherheitsfaktor hatte, wie weit werde ich zurückgeworfen, wenn ich jetzt tatsächlich hier sterbe an der Stelle und gerade dann, wenn man seine Seelen wieder zurückholen möchte, ist es ja auch spannend, aber die Verteilung ist hier einfach eine Spur zu großzügig so und auch ein bisschen
also gerade am Anfang. Dark Souls ist jetzt zu einfach geworden. Also das ist unsere Kritik, wenn ich zusammenfasse jetzt.
Es ist
alles zu easy.
Also zu casual. Für Veteranen. Jetzt haben wir es doch gesagt. Ja, sagst du jetzt, Nein, nein. Es ist eine Kritik auf echt hohem Niveau. Das Spiel ist immer noch schwer und das Spiel ist immer noch fantastisch. Aber das ist wirklich so. Also wenn das neben dem Level-Design mit, also wie die Arten verbunden sind, die ganzen Abschnitte, ist das auch eine Sache, die nicht so gut gelungen ist wie bei den anderen. Ich fand es ein bisschen zu viel von dem Bonfires. Es nimmt einen auch so ein bisschen an einigen Stellen so ein bisschen den Stachel. Und du sagst es gut. Also ich habe auch jetzt, ich habe noch weite Teile des Spiels vor mir, aber so gerade so am Anfang habe ich gedacht, so, es ist ein bisschen too much. Also ich hätte auch gut jetzt gerne diese 20 Kilometer laufen können, ohne einen Bonfire dazwischen, weil hat man immer so mit, das ist halt so dieses Checkpoint-Gefühl und das braucht man an den Stellen auch eigentlich überhaupt gar nicht. So, aber das
ansonsten. Es nimmt auch ein bisschen die Notwendigkeit, eben die Shortcuts zu finden. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist sogar dasselbe Problem, was wir da angesprochen haben, weil dadurch, dass die Levels eben nicht so in sich verschlüsselt sind, braucht es mehrere Bonfires, um tatsächlich die gesamte Fläche abzudecken. Bei Dark Souls 1 war es eben so, du hast mit einem Bonfire und drei Shortcuts ein Riesengebiet abgedeckt. Das ist bei Dark Souls 3 eben nicht mehr so leicht möglich, weil es eben nicht so architektonisch in sich verschlungen ist und man eben nicht irgendwo eine Tür aufmacht und sich denkt, ach, guck mal, da war ich doch vor 3 Stunden schon mal. Eben, man ist dann woanders, weil es eben linearer ist. Ja, stimmt, kann ich zustimmen.
Also mit der Zeit ändert sich das ja auch ein bisschen. Ja. Da kommen halt noch Gebiete, die halt auch vor allen Dingen so, also die Cleansing Chapel zum Beispiel, das sind halt dann auch Gebiete, wo es halt eher über Shortcuts geht. Gerade am Anfang ist es halt so, du kommst zum Beispiel in dieses Undead Settlement, das zweite Gebiet, das erste große Gebiet nach der Hohen Mauer von Lothric. Du kommst an, da ist ein Bonfire, du gehst 5 Meter weiter, da ist halt wieder ein Bonfire. Und das hast du halt 2-3 Mal im Spiel. Du kommst in ein Gebiet oder das Gebiet ist zu Ende, logischerweise durch einen Boss, da hat man ja meistens ein Bonfire. Du kommst in das neue Gebiet rein und da ist am Anfang auch ein Bonfire. Und das ist so ein bisschen störend. Und hinzufügend dazu, wie gesagt, den meisten Bossen hätte man vielleicht noch so 20% mehr Lebensenergie oder 20% mehr Verteidigung geben können.
Manchen nicht.
Ja, es gibt ein paar, die sind wirklich gemein. Ja. Ich bin gerade wieder bei einem. Aber es gibt ein paar andere, das sind halt einfach reine Gimmick-Bosse. Die besiegst du halt komplett anders und wenn du das herausgefunden hast, dann dauert das keine 5 Minuten. Dann ist der Boss kaputt. Und diesen Bossen hätte man dann einfach deutlich mehr Lebensenergie geben müssen.
Ja, also einen Ring des Unheils tragen.
Ja, vielleicht für diese Bossen mache ich das. In dem finde ich, glaube ich, auch bald.
Ja.
Und ich habe New Game Plus, etwas, was Dark Souls 2 sehr toll gemacht hat, mit stellenweise anderen Gegnern platziert, beziehungsweise dann kamen ja auch diese Red Phantoms, die dich im New Game nicht invaded haben. Das hätte ich mir auch für Dark Souls 3 gewünscht. Das ist halt wieder ein Ding, das Dark Souls 2 sehr, sehr gut gemacht hat, New Game Plus. Da hätte ich mir halt ein bisschen mehr dann auch diesen Einfluss in Dark Souls 3 gewünscht. Weil so ist Dark Souls 3 im New Game Plus, also wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du es halt nochmal mit deinem bereits erstellten Charakter spielen. Der ist halt, der behält alles bis auf so Schlüsselelemente wie Schlüssel. Ist halt immer noch auf dem gleichen Level, aber du fängst wieder von vorne an und kämpfst gegen Gegner oder kämpfst gegen die Gegner und die sind halt, machen mehr Schaden und halten mehr aus. Wobei das in New Game Plus auch so eine Sache ist. Ich finde New Game Plus nicht wirklich schwerer. Da hätte man aber halt ein bisschen mehr machen können. Du findest halt nochmal Ringe in verbesserter Form. Das ist ganz nett. Aber man hätte da vielleicht komplett neue Waffen nochmal reinpacken können. Vielleicht neue Rüstungen und halt ein bisschen eine Gegnerplatzierung. Hätte man ein bisschen mitarbeiten können. Das hätte ich sehr, sehr schön gefunden.
Boah, das ist aber Kritik auf mega, mega hohem Niveau, ne?
Ja.
Wenn unsere größte Kritik das Lösungsbuch ist.
Aber das ist wirklich, also ich finde das wirklich tragisch. Ich schaue das Lösungsbuch gerade wieder an. Und ich muss mit dem Kopf schütteln.
Ich habe leider kein Lösungsbuch, aber ich versuche gerade einen Vergleich. Ich habe so ein Lösungsbuch von Silent Hill 4. Ist das Cyberpress? Sind das diese guten mit richtig geilen Artworks und so? Es gibt ja eine Firma, die macht richtig aufwendig, also generell sehr aufwendige Lösungsbücher, die richtig gut gemacht sind und eigentlich wie kleine Artbooks sind. Und dann gibt's so andere Firmen, die machen dann wirklich sehr lieblose Sachen irgendwie. Da gab es eine Firma, die machen, da kann man fast, also wenn man Fan vom Spiel ist, auch dieses Lösungsbuch kaufen, auch wenn man das Spiel schon lange gelöst hat und man hat immer noch so eine Art Artbook. Also oft manchmal auch das einzige Artbook, das überhaupt existiert, weil
Hammer Games ist ja halt auch so der größte Anbieter in den Staaten. Und ein Kumpel von mir hat halt in Vergangenheit ein paar Mal mit Future Press Leuten geschrieben, weil er halt genauso wie ich ein unfassbarer Dark Souls Fanboy ist. Und der hat halt gefragt, so, ja, warum konntet ihr das Lösungsbuch nicht machen? Und dann haben sie halt geantwortet, ja, Miyazaki wollte eigentlich, dass das Lösungsbuch wieder mit Future Press gemacht wird oder von Future Press gemacht wird, aber Namco hat halt gesagt, nö. Und das ist dann halt so. Und ganz ehrlich, würde von mir aus zum DLC Future Press eine Kickstarter-Kampagne starten und sie sagen, wir machen das inoffizielle Lösungsbuch zu Dark Souls mit dem DLC.
Ja, stimmt, das ginge ja noch, ne? Genau.
Bin dabei.
Ich würde ihnen auf jeden Fall sehr viel Geld geben, damit das passiert. Dieses Lösungsbuch hätte, würde ich das von Primer Games nehmen und es anzünden. Das richtig zelebrieren.
Ich habe mich übrigens vertan, ich meinte Piggyback. Die, ich weiß nicht, ob die Leute die kennen, aber ich habe da 2, 3 Lösungsbücher von denen, die sind echt ganz geil gemacht. Dachte, das wären jetzt dieselben. Aber gut, ich google hier gerade, Future Press sieht auch geil aus. Das ist manchmal das Einzige, was du auch kriegst, so als Zusatzmaterial zu manchen Spielen. Und es ist halt irgendwie, das Lösungsbücher verkaufen sich ja komischerweise immer noch. Aber dann ist ja gut, dass die halt auch schön designt sind und da auch Informationen drin stehen, die sonst irgendwie in kein Making-of oder Interview auftauchen. Cool. Ja, ich glaube, wir empfehlen Dark Souls 3 aber doppelt und dreifach, ne?
Oder? Ja, natürlich.
Ja, also das war eigentlich schon klar. Spiel. Also seid mal ehrlich, Leute, es war schon klar zu dem Punkt, wo ihr den Podcast eingeschaltet habt, dass wir Dark Souls 3 geil finden.
Wir haben aber eigentlich kaum über das Spiel geredet.
Nein, aber es ist auch, aber man muss auch gar nicht. Man muss auch gar nicht, weil das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist ja auch alles, das trifft ja auch auf den dritten Teil zu. Das ist ja die Faszination der ganzen Reihe. So. Gibt es denn irgendwas im Speziellen zum dritten noch zu sagen? Ich glaube, ohne zu spoilern geht das, glaube ich, gar nicht, ne?
Ich würde jetzt einfach zusammenhangslos noch gerne sagen, dass Dark Souls oder generell Dark Souls 3, aber auch generell Dark Souls so cool ist, weil du so viel machen kannst.
Ja.
Was dir das Spiel eigentlich gar nicht sagt. Also halt auch viel so mit dem PvP-System.
Aber ach, stimmt, lass uns noch mal ganz kurz über PvP sprechen. Das haben wir jetzt noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ist cool. Macht Spaß. Ich meine, ich habe schon die absurdesten Situationen erlebt. Dann ja. Beschwörst du Leute. Ich hatte einen Kumpel via Koop dazu gerufen, wir haben geskypt. Mhm. Und das war in dem Gebiet, in dem du jetzt bist. Mhm. Und der Sumpf. Dann kannst du kannst dir ein Item holen, damit kannst du mehr Leute auf Koop beschwören, aber du wirst auch ständig invaded. Das haben wir natürlich gemacht. Und ich wurde auch invaded, also stellenweise war es dann 2 gegen 2. Aber als sie dann kamen, die 2 Invader, saßen wir, also mein Koop-Kumpel und ich, auf der Treppe. Und die kamen an, blieben stehen und wir saßen da und die haben nicht angegriffen. Und ich konnte nur durch die Gesten, du kannst ja Gesten auswählen, dann kannst du zum Beispiel winken, kannst dich hinsetzen, kannst nach vorne, nach oben, nach unten zeigen. Mhm. Ich konnte nur durch den Einsatz meiner Gesten die Invader dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Da, oder haben zugejubelt. Und das war dann Fight Club. Also ein Ding, das halt in der Souls-Community total etabliert ist. Ein Fight Club. Und dann hat halt einer gewonnen, wir sind zu dem hingegangen, haben applaudiert und verbeugt. Wenn du jemanden besiegst, das ist ja auch neu in Dark Souls 3, werden deine Estus-Flakons, mit denen du dich heilen kannst, zum Teil wieder aufgefüllt. Mhm. Dann kam der nächste Invader, wir haben ihn wieder klar gemacht, so ey, kämpf gegen den einen. Man hatte halt so auf einmal so ein Gladiatoren-Feeling und wir saßen da Stunden, das ging ein ganzer Nachmittag. Mhm. Wir haben praktisch nichts gemacht und die Invader haben sich die ganze Zeit bekämpft. Und dann kommt auf einmal auch wieder dieser Dark Souls Ehrenkodex, dass man, wenn man PvP, wenn man sich duelliert, dass man sich nicht heilt oder dass man sich verbeugt vor einem Kampf. Und das war auf einmal alles wieder da. Ich habe natürlich auch Seelen bekommen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber wir haben kaum eingegriffen. Immer nur, wenn irgendjemand die Regeln gebrochen hat, sich nicht verbeugt hat oder hinterhältig angegriffen hat oder sich nicht fand ja. Oder sich geheilt hat. Und dann hatten wir einen ganzen Nachmittag einen komplett anderen Spielspaß als von Dark Souls üblich.
Mhm, geil.
Hat einfach so ein Fight Club. Wir haben nur zugeschaut, wie sich die Leute verprügelt haben. Und das war herrlich. Ich liebe das.
Mhm. Also das ist wirklich toll, weil das ist eigentlich wirklich Emergent Gameplay at its best. Ich habe 2 Anekdoten. Ich selbst spiele PvP nur, wenn ich gezwungen werde durch Invasion, muss ich dazu sagen. Und ich habe 2 so tolle Anekdoten gelesen vor kurzem. Also das eine war das Get Good Phantom. Im Koop gesammelter Phantom, und mit dem Namen Git Good, und naja, Git Good ist ja für jeden, der irgendwie ein bisschen das kennt, also das Elite-Geschwätz quasi, also gefälligst gut werden, bevor man irgendwie dann sich an die Gegner rantraut. Nur, dieses Git Good Phantom hat sich tatsächlich bei den Abyss Watchers einfach als Lehrmeister so lange mit denen duelliert vor diesem unfähigen Summoner, der hat also natürlich da nach einem Phantom gerufen, um damit ihm geholfen wird, nur der hat nicht einfach das Phantom der hat nicht einfach die Abyss Watchers erledigt, sondern hat tatsächlich gezeigt, wie es geht. So, hier parieren, mach nach. Und also das ist wirklich eine super Lehrstunde. Und das zweite ist der Fashion Advisor, der tatsächlich aufgetaucht ist, invaded hat und dann nur mal eine Runde um den Spieler rundherum gegangen ist und tatsächlich Fashion-Tipps gegeben hat. Na, also dieser Helm wird ja besser eigentlich dazu passen zu deiner Hose. Und zieh doch das einmal an, das schaut irgendwie cooler aus. Also das finde ich einfach so super, dass man tatsächlich da nicht nur sich bekämpft, sondern eben, da passieren wirklich ganz interessante Sachen. Also insofern sollte ich es unbedingt wieder mal ausprobieren.
Eigentlich. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wunderbare Community, ne?
Also Schuss ist eh wichtiger.
Ja.
Also
ja.
Das ist wichtiger, gut auszusehen in seiner Rüstung, als die Statuswerte.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch neue Covenants. Dark Souls 3, es gibt zum Beispiel, wie heißen die jetzt?
Die Mountmakers, oder?
Genau, die Mountmakers. Ich bin großer Fan der Mountmakers, die sind lila. Und du kannst natürlich als Mountmaker jemanden invaden, bist du lila. Und dann musst du entweder den Host oder die Phantome töten. Also ist eigentlich relativ klassisch. Aber du kannst auch dein Zeichen hinlegen und dann können dich ja die Hosts speziell rufen. Das habe ich in dem zweiten Gemiet gemacht, also in dem Undead Settlement in diesem Dorf. Also als die Spieler noch relativ frisch waren. Und da hat mich also jemand gerufen, und wenn du dann als lila Phantom hast du immer noch die Aufgabe, den Host zu töten, aber du kannst auch von der kompletten Spielwelt angegriffen werden, also von normalen Gegnern. Mhm. Also bin ich zu dem Typen hin. Er war erstmal natürlich relativ vorsichtig, aber ich bin dann einfach weitergegangen und habe Gegner getötet. Und er dachte so, ey, cool, der hilft mir. Und ich bin eine halbe Stunde mit ihm rumgelaufen, habe ihm überall Items gezeigt, versteckte NPCs. Wir haben Seite an Seite Gegner bekämpft. Und dann kommt man, beim Undead Settlement ist irgendwann relativ versteckt eine zerstörte Brücke. Und genau am Ende dieser zerstörten Brücke, über dem Abgrund natürlich, ist ein Ring versteckt. Und ich zeige ihm, ey, geh zu dem Ring. Und er geht zu dem Ring, weil er mir vertraut hat. Greift sich diesen Ring und hat sich nicht bewegt, wahrscheinlich, weil er gerade den Ring gecheckt hat. Ich gehe hin und ramm ihm mein Schwert von hinten in den Rücken und tritt ihm die Brücke in den Tod. Und das war so, ich habe gezittert vor Adrenalin und Aufregung. Aber das war so, oh, es ist so schön, in diesem Spiel halt auch einfach mal böse zu sein. Ich habe danach auch direkt die PlayStation ausgemacht, aus Angst vor bösen Nachrichten. Vollkommen zu Recht. Aber das war halt einfach, das war mein Dark Souls-Moment.
Bis jetzt. Einfach mal ein Arsch sein.
Ja.
Schön. Oh. Ach, Dark Souls, wunderbar. Also ich glaube, wir können ewig so weiterreden, ne?
Also das ist ja auch das Schöne dran, finde ich. Ja. Das ist das Verbindende, auch wenn man Dark Souls gespielt hat, dass man tatsächlich mit allen Menschen, die auch Dark Souls gespielt hat, irgendwie ein Gesprächsthema. Das ist neben dem Wetter und Fußball, glaube ich, so irgendwie das Verbindendste, was ich eigentlich kenne. Okay, Kinder kriegen vielleicht auch noch. Also, ja. Aber alle, die Dark Souls gespielt haben, haben wahrscheinlich sofort, könnten sich an jeder Bar wahrscheinlich eineinhalb oder zwei Stunden Minimum unterhalten, bevor man überhaupt draufkommt, zu fragen, wie der andere heißt.
Oder so. Jeder erlebt was anderes. Das eben. Das ist halt genau das Tolle. Also ich glaube, bei so einem Spiel, so einem linearen Spiel wie, sagen wir mal, Uncharted 4 oder so.
Ja.
Ist ja auch schön. Jeder das Gleiche. Ja, erlebt ja jeder das Gleiche. Es ist ein schönes Spiel, also keine Frage, ist super, aber es ist was ganz anderes. Man tauscht sich aus und dann ist das Thema durch. Dann hat man nämlich einfach mal alle Punkte in der Story besprochen, die einen so begeistert haben. Jeder hat im Prinzip dasselbe Erlebnis gehabt, denselben Film gesehen, sozusagen. Und man tauscht sich aus und dann ist das Thema erledigt. So, dann packt man es wie ein Buch ins Regal und sagt, die Erinnerung habe ich weg. Dark Souls, generell alle Dark Souls-Spieler und jetzt auch Dark Souls 3, ist für jeden immer ein bisschen anders. Und man erlebt immer wieder Kleinigkeiten, die anders sind. Und das bei einem Spiel, das ist nicht forciert oder so. Das ist jetzt kein Crafting-Spiel, wo du 1000 Möglichkeiten hast, sondern das ist so genau die Mitte. So, alle laufen im Prinzip durch dieselbe Welt. Aber trotzdem erlebt jeder immer so andere Kleinigkeiten und andere Dinge durch die Kombination von bestimmten Dingen oder Gegenständen oder durch Erlebnisse im PvP, und das ist ganz wunderbar.
Und es funktioniert gut. Es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, es hört sich gut an. Die Spielmechanik ist toll.
Ja,
fantastisch. Die Kamera ist halt der größte Feind, stellenweise.
Ja, gut.
Aber
Ja, das hatten wir ja gerade. Das ist wirklich so, ja. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ist jetzt nicht so schlimm wie in anderen Spielen und ist vor allen Dingen nicht so schlimm wie zu PlayStation 2 Zeiten, wo die Kamera wirklich nicht funktioniert hat.
Nein, im Gegenteil. Ja, ich finde die Kamera stellenweise immer noch richtig, richtig ärgerlich. Also,
ja.
Ich glaube, ich sterbe öfters durch die Kamera als durch den Boss oder Unvermögen.
So schade, dass sie das nicht hundertprozentig hingekriegt haben. Aber na gut. Aber ansonsten wirklich großes Ding. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein Fazit ziehen. Also ganz, ganz klare, fette Empfehlung. Also Dark Souls 3, jetzt oder nie, würde ich sagen. Also wer Interesse hatte, steigt da ein. Wer jetzt noch zögert oder Angst hat, Dark Souls 3 ist irgendwie ein schwaches Spiel und sich die Erlebnisse kaputt machen. Im Gegenteil, ist ein super geiler Abschluss. Und also 120% würde ich jetzt sagen, aber da reicht die Wertung eigentlich gar nicht aus. Eigentlich müssen wir verdreifachen.
Also es ist ja ein wirklich schönes Spiel, das halt aus der Masse hervorsticht, weil es so anders ist als die meisten Spiele, die man so mittlerweile spielen kann.
Das wird
lange, aber es ist halt auch ein Spiel. Zeit.
Ja.
Also Dark Souls belohnt dich, wenn du es Aufmerksamkeit schenkst.
Genau. Das wird lange, lange Zeit, die ganze Serie, aber auch der dritte Teil wird lange, lange Zeit ein großer Klassiker bleiben, unerreicht.
Ja.
Also da wird viel kopiert werden auch noch,
bin ich. Ja, ist auch ehrlich gesagt mein Lieblingsteil.
Echt, ja?
Okay.
Hände runter, Hände hoch. ist tatsächlich mein Lieblingsteil.
Ich kann es gar nicht sagen.
Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, weil eben Dark Souls 1 hat natürlich sehr viel zum ersten Mal gemacht. Insofern sind die Erinnerungen dran wahrscheinlich bei vielen auch recht nostalgisch verklärt. Dark Souls 3 ist wahrscheinlich das am besten produzierte Spiel von allen dreien, auf jeden Fall,
meiner Meinung nach. Das hat auch für mich einfach so viele Star Wars 7 Momente. Stimmt. So, es ist so wie nach Hause kommen.
Ja.
In eine sehr, sehr lebensfeindliche. In ein sehr, sehr lebensfeindliches Zuhause.
Ja. Wo du das jetzt gerade sagtest, so, dass viele Spiele das machen. Ich finde die Entwicklung richtig cool. Ganz ehrlich. Also ich finde geil, dass viele Spiele so etwas versuchen. Dass es andere Entwickler dazu inspiriert, sowas zu machen. Ich fand zum Beispiel Lords of the Fallen trotz seiner Fehler echt cool. Mir hat das echt gut gefallen. Ich fand die Idee ziemlich gut. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen, Co., ne? Sogar.
Ja.
Ich
weiß es nicht, aber es konnte mich nicht so packen. Ich bin mal auf Neo gespannt.
Ja, also, aber es ist natürlich schwächer als Dingens, aber ich find das cool, dass sie das versuchen so. Und ich fand den Ansatz auch interessant. Es ist nicht ganz so gelungen am Ende, aber ich fand so die Welt, die sie da darstellen und dann versucht, wie machen wir ein Spiel mit so einem ähnlichen Prinzip, aber in einer anderen eigenen Welt so. Das ist, da Lords of Fallen eigentlich schon ganz gut gelungen. Und Nioh bin ich auch gespannt. Da habe ich die Alpha gespielt. Und das ist echt eine andere Art von Schwierigkeit. Da muss man ja wirklich, also da werden ja Reflexe von dir verlangt.
Ich fand's auch stellenweise ein bisschen frech, muss ich ehrlich sagen.
Also
irgendwann sprang der Funke über, aber es dauerte eine sehr lange Zeit. Aber ich bin gespannt. Ich meine, mehr Souls-Spiele ist immer gut, auch wenn es nicht von From Software kommt. Aber es sind halt Spiele, die wir auch, glaube ich, alle einfach brauchen,
bevor wir zu
unfassbaren Weicheiern werden.
Ich glaube, Deck 13 macht jetzt gerade sowas auch mit Science Fiction. Also das Lords of the Fallen Nachfolgeprojekt ist, glaube ich, so ein Science Fiction. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Aber habe ich, glaube ich, auch kürzlich was gesehen. Also sehr ähnliches Prinzip irgendwie. Nioh bin ich auch gespannt. Das sieht nämlich genauso aus wie Onimusha von der Ästhetik.
Onimusha finde ich am Anfang immer ein bisschen enttäuscht, weil ich denke so, Nioh. Und dann sieht man so einen Entwickler und ich verwechsel immer Ninja Theory mit Team Ninja. Und dann denke ich so, Ninja Theory, ja geil. Und dann denke ich, ist ja Team Ninja. Oh, aber na, mal gucken.
Aber Team Ninja, warte mal, Ninja Fury machen jetzt gerade dieses diesen quasi Nachfolger zu Heavenly Sword. Wie heißt denn das Spiel? Diese beeindruckenden Schwert, Sword of
irgendwie so,
ne? Also die gehen ja auch in eine andere Richtung.
Und Team Ninja ist halt. Es ist halt auch mehr als eigentlich die Brustphysik in Dead or Alive.
Ja gut, ich glaube nicht, dass dasselbe Team von Neo an Dead or Alive Beachvolleyball arbeitet. Ich glaube, das sind unterschiedliche Teams. Ich glaube nicht, dass sie was damit zu tun haben. Außerdem, die haben ja auch Ninja Gaiden gemacht. Ninja Gaiden ist geil.
Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, was Neo bringt. Ich bin echt gespannt, was From Software als nächstes machen wird. Ich bin echt froh, dass Miyazaki sagt so, ey, Dark Souls 3 ist Schluss. Man muss natürlich abwarten, so, ey, wie lange hält er sein Wort? Wird es nicht in 3, 4, 5 Jahren dann vielleicht doch wieder ein neues Dark Souls geben?
Ja.
Aber bis jetzt bin ich einfach sehr, sehr glücklich mit From Software.
Wäre nicht das letzte Mal, dass Leute sagen, das wäre der letzte Teil und dann kommt wieder was Neues.
Irgendwie. Ja, nur bitte halt nicht nochmal irgendwie vielleicht so, wie hieß das, Steel Battalion mit Kinect-Kamera?
Dark Souls mit Kinect, Bewegungssteuerung.
Also sowas sollten sie vielleicht nicht nochmal
machen. Vielleicht nicht so. So, jetzt aber. Riesenempfehlung. holt es euch. Nur ganz kurz, worauf habt ihr es gespielt? PS4?
Ja.
PS4-Version, cool, oder?
PC.
PC? Oh, dann haben wir jetzt alle abgedeckt. Okay, jetzt wirklich, also letztes Thema zum Schluss. Das ist ja wichtig, für welche Performance. Ich habe es jetzt auf der Xbox One gespielt. Manchmal ruckelt es ein bisschen. Kennt man
als Dark Souls-Spieler. Ja, und hat eine niedrigere Auflösung.
Genau, also ist wohl, also ich kenne jetzt die, ich habe keine Bilder von der PS4 gesehen. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe gestaunt ohne Ende. Ich finde, es sieht mega geil aus, aber ich bin mir sicher, auf der PS4 sieht es ein bisschen besser aus, oder?
Hat, wie gesagt, ein bisschen höhere Auflösung, also einfach ein bisschen sauberes Bild. Mhm. Ruckelt auch, glaube ich, nicht so oft. Also, was heißt ruckeln? Es ist nie wieder wie Dark Souls auf der 360, wenn du Schandstadt kommst. Das ist halt einfach wirklich eine Dia-Show wird. Aber PC mit 60 Frames, das ist halt, also ich bin halt wirklich kein PC-Spieler. Ich habe auch keinen PC. Aber das ist dann immer so der Moment, wo ich dann so, dafür hätte ich doch gerne einen PC.
Was sagst du, Rainer? Stimmt?
Ich habe es eben für PC gespielt, was total mich verblüfft hat eigentlich, weil ich habe wirklich die letzten, glaube ich, Jahre schon immer gesagt, okay, wenn das Spiel für alle Plattformen rauskommt, ich möchte es für PC. Bei jedem Spiel fast, also von bis zu Far Cry Primal immer gebetet, bitte, bitte PC, PC, PC. Und habe immer Konsole bekommen, weil das war dann früher schon da und PC gibt es dann erst beim Release, bla bla. Mhm. Diesmal wollte ich unbedingt, bitte, bitte Dark Souls, PS4, 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 habe es für PC bekommen. Und mein PC ist jetzt wirklich kein High-End-Games-Granate, allerdings passt schon, also es ist auch nicht unbedingt die ärgste Klapperkiste oder so, aber es ist jetzt nicht unbedingt der XY um 4.000 €, im Gegenteil. Und es war eigentlich erstaunlich wunderhübsch, hat super gut funktioniert. An einigen wenigen Stellen technisch irgendwie ein bisschen geruckelt, kann natürlich auf meine Mühle zurückzuführen sein. Mhm. Ich kann nichts Schlechtes drüber sagen, außer dass ich mich jetzt natürlich darüber freue, dass ich dann vielleicht irgendwann einmal ein bisschen dem Modding irgendwie verfallen werde, früher oder später, weil das ist ja für mich inzwischen der absolut größte Vorteil von der Plattform PC, dass tatsächlich dann eben, also Dark Souls 1 kann man ja heutzutage natürlich auch mit einem ganz alten PC in wunderschönster Grafik spielen, wenn man den netten High-Graphic-Patch installiert, wo es dann ungefähr so ausschaut wie Dark Souls 3, nur ein bisschen schlechter.
Also auf Xbox.
Okay, viel schlechter, okay, ich gebe es zu.
Also ich finde halt auch, also das haben wir ja auch gesagt, das Art-Design gleicht das alles aus. Wenn man jetzt wirklich so ein Technik-Freak ist, dann sieht man, also ich spiele auf einem 52 Zoller, auf einem sehr großen Bildschirm und ich sehe dann schon am Gras dann so so Kanten, also das ist so ein bisschen, dass es nicht hundertprozentig groß aufgelöst ist und eigentlich löst das Spiel das sehr gut mit so einem Unschärfe-Effekt, also Sachen, die wegliegen, sind immer mit so einer leichten Unschärfe belegt, was gerade so an so Klippen mega fett aussieht, also es gibt da echt so Stellen, wo das wirklich gut eingesetzt ist, aber die, es fällt schon ein bisschen auf, so, aber das vergisst man nach einer Zeit total schnell und ich finde das Geruckel auch manchmal. Also es ist wirklich kein Dauerzustand, im Gegenteil, nicht, dass ihr denkt, dass das ganze Spiel total scheiße läuft. Also es sind wirklich nur ganz bestimmte Stellen, da hakt es halt einfach ein bisschen, weil was immer da im Hintergrund passiert, die Konsole kommt dann an der Stelle nicht klar. Aber da du sowieso die ganze Zeit sehr vorsichtig vorgehen musst und so, kommt es in den seltensten Fällen vor, dass dir das wirklich dann auch die Kontrolle nimmt irgendwie. Also ich glaube, das passiert ganz, ganz selten. Also so selten wie mit der Kamera, die sich dann plötzlich löst oder so. Aber auf allen Plattformen, glaube ich, ein fantastisches Spiel.
Ja.
Okay, cool. Boah, jetzt haben wir 1,5 Stunden über Dark Souls. Boah, krass.
Und wir könnten noch so viel bequatschen.
Ja, es ist der Hammer.
Können wir bitte, wenn irgendwie in einem halben Jahr oder wann auch immer, bitte einen Spoilercast über Dark Souls 3 machen? Ja,
spätestens, wenn die DLCs rauskommen, ne? Also DLCs wird es ergeben.
Ja. Ja. Wir reden einfach komplett über Story, Charaktere.
Ja, in einem halben Jahr
können Orte.
Wir, glaube ich. Ja, ich glaube, dann können wir es auch wirklich lösen. Also dann können wir wirklich sagen, so, okay, jetzt kann man davon ausgehen, dass die meisten das gespielt haben und dann können wir wirklich mal spoilerfrei drüber reden. Super gerne. Also ich glaube, DLCs wäre ein guter Zeitpunkt. Wann sollen die kommen? Im Herbst bestimmt, ne? Oder?
Der erste im Herbst, aber der zweite, glaube ich, Anfang 2017.
Ah, ja,
dann bin ich mal gespannt. Dann ist 1:40, aber noch ganz, ganz wenig.
Ja, da bin ich super, super gespannt. Da müssen wir eine richtig große Runde machen. Machen wir einen riesen Podcast in seinem neuen Souls-Gilde auf. Super geil, ey. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch neugierig machen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehört habt und so. Und hoffentlich konnten wir ein bisschen was von unserer Begeisterung weitertragen. Lust bekommen, auch mal Dark Souls zu spielen. Ist egal, welche Plattform. Holt euch für das, was ihr habt. Und wir versprechen, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Mhm. Jo.
Absolut.
Dann vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, ihr beiden.
Gerne. Sehr gerne. Und willst du noch ein bisschen Dark Souls spielen?
Ihr habt wieder Lust drauf bekommen, ne?
Und auf jeden Fall eigentlich schon. Ja. Ach, ich muss jetzt endlich Demon's Souls durchspielen. Jetzt schaut's aus. Ich muss es wieder anfangen und endlich einmal diese Altlast irgendwie entfernen aus meiner Games Souls Vita.
Ja, aber das lohnt sich total. Demon's Souls.
Ja, eben, ich weiß es, ich bin mir hundertprozentig sicher. Also auch, ich werde auch Dark Souls 2 jetzt endlich einmal durchspielen. Ich stehe irgendwo da so kurz vor Ende und mir hat dann irgendwie die Lust nicht verlassen direkt, sondern die Gelegenheit verlassen. Und jetzt, eigentlich wäre der Plan gewesen, alle Souls-Spiele vor Dark Souls 3 durchzuspielen. Mhm. Nicht ganz geschafft. Aber jetzt.
Okay, cool. Dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.